リオチョコス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Talk 130. Bei 130 sind wir schon, krass. Heute mit Pfleidi.
Hallo.
Und Felix.
Hallo.
Und zwar aus einer mal wieder völlig anderen Location. Wir sind heute im Tech Space.
Wir sind der Wander-Podcast.
Wir sind der Wander-Podcast. Ich darf nicht Check sagen, sonst haut mich der Pfleidi immer.
Es heißt Check.
Ich finde Check besser.
Das heißt, Nein. Das funktioniert aber nicht so. Nur weil ich es besser finde, das heißt
das,
nicht, dass es
Das
so
sind
ist.
Zwei unterschiedliche Wörter. Okay.
Also es wird auch anders geschrieben.
Ja.
SH.
Ja.
Check.
Richtig. Nicht CH, SH.
Echt. Mhm. Check. Check. Check Space. Dem neuen Check Space im Übrigen. Ersten Mal hier.
Genau, also der Ingo darf jetzt mal erzählen, was er denn hier so gesehen hat, weil der ist jetzt ganz frisch und weiß, kann das alles total toll berichten.
Ganz toll.
Unvoreingenommen auf jeden Fall.
Total unvoreingenommen. Na gut, von außen sieht es nicht so prickelnd aus. Also das Haus. Aber da ist man ja Kummer gewöhnt, der Alter sah auch nicht so.
Was? Wir hatten voll das coole Dings an der Seite.
Aber wenn man hier reinkommt, dann kommt man erstmal so an den Klos vorbei, Küche, dann die Getränkeautomaten, die dann natürlich voll sind mit Mate.
Nicht nur Getränkeautomaten, wir haben mittlerweile auch Snackautomaten.
Snackautomaten.
Ja, die köstliche Happen, wie es davor, wie es in der Laufschrift dran steht. Bieten.
Ja. Gut, dann habe ich eine zusammengelegte, nicht aufgebaute Telefonzelle gesehen, wo ich gedacht habe, what the fuck?
Ja, das habe ich mir auch gedacht, wo ich hierher gekommen bin.
Ja.
Das Ding lag rum.
Genau.
Braucht natürlich jeder Hackerspace so.
Telefonzellen sind prinzipiell ganz nett.
Kann man bestimmt brauchen.
Vor 10 Jahren.
Für Datenreisende sind Telefonzellen ganz wichtig. Mhm. Also so eine alte gelbe noch, glaube ich, von der Post, ne?
Ja.
Nee, ich glaube, das ist sogar irgendwie
eine Replika
oder so.
Okay. Oh. Jedenfalls ist wesentlich mehr Platz als im alten. Gibt hier mehrere Räume, die so ein bisschen verglast sind. Wir sind jetzt hier im Media Lab und hier stehen so ein paar Sachen rum.
Was man halt so mit Medien machen kann, irgendwie Keyboards, Audioanlagen, Kameras, irgendwie Mac Pro, diverse andere Rechner.
Genau.
Ja.
Instrumente
wollte ich sagen.
Instrumente, ja.
Also das Werkzeug der Musiker quasi.
Genau. Dann gibt es einen großen Lounge-Bereich, überall hängen komische Sachen an der Wand. Was man sich halt so unter so einem Hackerspace vorstellt, ein etwas größerer Serverraum ist vorhanden und eine Werkstatt und ja, ich denke mal, hier kann man noch einiges draus machen, sieht aber schon mal gut aus und wesentlich mehr Platz auf Veranstaltungen und ihr habt auch demnächst noch mal einen Tag auf der Tür, ne, habe ich gelesen.
Ja.
Wann ist der, wenn man hier mal vorbeikommen will?
Ich guck's gleich mal nach und zwar am Samstag, den 18.06.2011.
Genau, also wenn ihr in der Gegend rund um Stuttgart seid, könnt ihr doch mal hier vorbeikommen und vielleicht podcasten wir hier von auch mal das ein oder andere Mal. Also nicht an dem Tag, aber jetzt.
Ja, also was schon mal feststeht, ist, dass an dem Tag dass es Talks geben wird. Ich werde unter anderem nochmal meinen Realtime Web Applications Vortrag halten. Es wird Lightning Talks geben. Es wird Spaß geben in Form von PowerPoint Karaoke und gegen Abend wird dann die Party wieder losgehen, so wie letztes Jahr quasi auch.
Mhm. Okay, genau. Also wer Lust hat, kommt einfach vorbei. Okay, dann kommen wir zu unseren Themen. Bevor wir zur Google I.O. kommen, würde ich noch mal kurz Linux-Tag noch mal abhandeln. Also letzte Woche fand ja in Berlin auf Messe unterm Funkturm der Linux-Tag statt. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Aber ist auf jeden Fall schon viele. Viele waren es auf jeden Fall. Wir waren auch vor Ort mit einem Stand. Wir hatten am Mittwoch, also am ersten Tag, auch so eine Geburtstagsparty, wo ein paar Leute vorbeigekommen sind. Also dann nochmal danke an alle, die mal Hallo gesagt haben. Kamen auch einige extra nur wegen der Party, Geburtstagsparty vorbei. Wir hatten den Stand schön geschmückt. Wer ein paar Fotos sehen will, findet die in unserem Blog oder auf Facebook. Und war ganz lustig. dass wir da doch mal nochmal. Mate ist übrigens übrig geblieben, aber das Bier haben sie alle weggesoffen.
Kann ich ja gar nicht verstehen.
Tja, was sind denn das für Nerds?
Ja, komische Nerds. Ja. Genau, die Ubuntu-Jungs hatten sogar noch einen Kasten Bier mitgebracht, aber irgendwie war das doch dann relativ schnell alle. Wir haben auch Pizza gegessen und die Pizza war auch relativ schnell weg, aber war lustig. Also wir haben, ich habe ein paar Leuten das neue Studio gezeigt. Ihr seht es ja jetzt auch zum ersten Mal in der weiter ausgebauten Variante. Wir basteln ja immer noch.
Das habt ihr schön gemacht.
Ja? Mhm. Ja. Hat auch einen ganzen halben, fast einen ganzen Tag gedauert.
Ihr habt einen Tag gebraucht, um
was?
Das...
Was? Nein.
Also einen Tag nur für das vorne und ich glaube, Thomas hat oben an dem neuen Ein-Ausschalter-Zeug auch nochmal mehrere Stunden gefeilt und...
Ach so, okay, man muss das noch einpassen. Ich habe gerade gedacht, wie lange kann man brauchen, um da so eine Leiste reinzuschrauben?
Ja, weißt du,
die Leiste war schon da.
Aber weißt du, wie lange, erstens musst du die Schrauben da mal reinkriegen?
Ja.
Schon das dauert, dann musst du diese kleinen Fitzelschrauben. Das ist eklig. Weißt du, wenn du.
Finde ich auch.
Ja, also andere Leute haben am Wochenende den ganzen Tag lang daran gebraucht, eine Nerfgun wieder zusammenzubauen.
Ja, 8 Stunden.
Ja, danach hat sie nicht mehr funktioniert.
Da war doch das, was wir hier gemacht haben, sinnvoller.
Ja, auf jeden Fall, das war super sinnvoll. Ja. Weil das sieht echt cool aus, da kann man nichts sagen.
Genau, wenn wir mal nochmal ein Foto online stellen oder so. Also, still improving hier auf am Studio. Und zurück zum Linux-Tag. Ich fand's sehr nett. Also es war nicht ganz so stressig wie die letzte Zeit, weil wir haben nicht so viele Interviews gemacht. Aber die kommen jetzt nach und nach online. Eins steht schon online auf blogradetux.de und den Rest kommt so nach und nach immer mal wieder vorbeigucken. Dann kommen die ganzen im Podcast auch natürlich. Es war ein bisschen leer, fand ich. Also gerade in der Messe selber, in unserer Halle war ziemlich tote Hose zeitlang. Also ich war jetzt nur die ersten beiden Tage da, aber auch selbst Freitag, Samstag soll nicht so viel los gewesen sein. Und das war schon ein bisschen enttäuschend. In der anderen Halle war ein bisschen mehr los, aber so richtig zufrieden waren die Aussteller jetzt zumindest nicht. Ich denke mal, viele Leute waren einfach im Kongressprogramm und da waren viele, viele Vorträge und weiß nicht, die hatten sich dann wahrscheinlich alle da versteckt.
Ja, also um ehrlich zu sein, allein um mir da irgendwelche Stände anzugucken,
würdest du auch nicht zum Linux-Tag gehen.
Ja, ich bin ja auch so nicht zum Linux-Tag gegangen, aber ich glaube, Kongressprogramm ist tatsächlich was mich irgendwie reizen würde, weil man da vielleicht interessante Sachen mitbekommt. Aber so Stände angucken, ich weiß nicht.
Ja, also das ist tatsächlich nur interessant, wenn du jetzt mal sagst, was weiß ich, du hast ein FFmpeg-Problem oder wolltest die Jungs schon immer mal kennenlernen und mit denen quatschen oder was weiß ich.
Das heißt jetzt übrigens LibAV.
Ja, es gibt ja immer noch
zur
beide.
Zur Hälfte, genau, die eine Hälfte. Ja,
beide noch.
Ach so.
Die haben nur geforkt.
Ah, okay.
Okay. Ja. Oder was weiß ich, du interessierst dich fürs Open Moon Projekt oder willst dir Linux-Spiele angucken oder so, dann kannst du halt da an den Stand gehen und dich mit den Leuten unterhalten. Ich denke mal, wenn ich da als Besucher hingehen würde, würde ich auch eher wegen dem Kongressprogramm kommen und dann mal so meine zwei Stände, wo du entweder die Leute kennst oder was weiß ich, was du schon immer mal wissen wolltest, was weiß ich, willst bei OpenStreetMap einsteigen oder so, lässt dir das mal vor Ort erklären.
Oder wenn mir irgendwelche Leute mit ihrer Politik auf die Nerven gehen, Leute beschimpfen.
Beschimpfen?
Beschimpfen.
Ja, beschimpfen.
In den Projekten jetzt, oder?
Ja.
Also, stimmt, du wolltest jemanden beschimpfen.
Wen?
Ich hab schon wieder vergessen.
Wen wollte ich denn beschimpfen?
Ja, weiß nicht. Ich hab's jedenfalls nicht
gemacht. Achso, die OpenMoko-Typen wollte ich beschimpfen.
Waren die da?
Doch,
die
waren da. Weil die mich tierisch enttäuscht haben, weil ich da mal voll die Hoffnung reingesetzt habe und dann ist nichts geworden.
Du hast es noch nicht mal gekauft, oder?
Nee.
Aber die Hoffnungen sind alle verloren.
Das gab's ja nicht so zum Kaufen in der Form. Also man konnte ja nur irgendwelche Entwickler-Devices kaufen, die dann...
Also doch kaufen.
Ja, egal.
Ja gut, das jedenfalls zum Linux-Tag. Auf dem Linux-Tag am Mittwoch, es war auch Google Extended, also selbst dort konnte man ein paar Vorträge gucken, die gerade auf der Google I.O. stattfanden und das quasi auch als Überleitung zu unserem nächsten Thema. Aber ihr habt es selbst auch nicht gesehen, habe ich gehört. Was habt ihr denn gemacht?
Ja,
wichtige.
Wir waren damit beschäftigt, uns in der Küche mit Schaumstoffpistolen gegenseitig abzuschießen.
Das war wichtiger als die Google I.O.
vielleicht.
Aber hier hängen überall Google I.O. Extended Plakate rum.
Schon, ja, wir haben ja auch T-Shirts und alles bekommen.
Ja, wir haben ja auch alles von Google bekommen und so. Ja. Nee, ich bin tatsächlich aus genannten Gründen nicht so dazu gekommen, die Sachen bis jetzt anzugucken.
Okay.
Also ich habe so mal ein bisschen gelesen, was es da so gab, und das, was mich interessiert hat, das habe ich hier auch mal verlinkt. Die anderen Sachen fand ich jetzt nicht so ultra spannend, aber ich denke, da gab es schon viele Dinge, die interessant sind.
Also das Einzige, was ich so mitgekriegt habe, was so nebenbei vorbeigeflogen ist, irgendwie, es gibt jetzt so ein Chromebook, was irgendwie man auch leasen kann oder so ähnlich.
Mieten, ja.
Ja, ja. Ja, ist ja das Gleiche, oder? Kommt auf die Unternehmensform.
Nee, leasen kriegst es dann zum Schluss billiger, aber mieten kriegst du dann nichts billiger.
Ja. Ja, okay, von mir aus. Dann mieten kannst oder du kannst es auch kaufen oder irgendwie, wenn du Student bist, kriegst du irgendwas. Ich habe es nicht ganz...
Ja.
Weiß da einer, was genau
da ist? Gibt's, ist? Da gibt es auf jeden Fall Projekte für Studenten, dass sie das günstiger oder so bekommen. Für die ich glaube, es gab, dass ich was gelesen habe, dass sie so bekommen werden. Mehr weiß ich aber auch gerade nicht.
Okay, ist es cool irgendwie, dieses Netbook? Ist ein Netbook, oder?
Ja, also es ist halt ein Netbook, auf dem Chrome OS läuft. Okay. Also wenn man dafür Verwendung hat, dann ist das mit Sicherheit cool, weil man hat im Endeffekt alles immer dabei und lebt in der Cloud und so.
Ist eigentlich bloß ein Google Chrome drauf.
Ja, Chrome OS halt.
Also ja, es ist ein Google Chrome.
Ja, es bootet in den Chrome rein. Aber
Chrome muss sich einloggen.
Aber Chrome OS gibt, also das Letzte, was ich von Chrome OS gehört habe, ist auch schon eine Weile her. Da war es auch eine Weile still drum. Aber das, was ich da damals gesehen habe, war schon, dass die da noch mehr eingebaut haben. Also die haben da auch noch mehr APIs in diesem Chrome, der da startet, mit drin, womit man auch noch irgendwie Dinge lokal auf dem Filesystem cachen kann und so Geschichten. Mhm. Also die haben da tatsächlich, man kann da auch noch so kleine Applikationen nachinstallieren, die dann praktisch mit im Browser laufen, aber die können halt mehr als so normale Chrome Extensions.
Also ich habe gerade mal nachgeschaut, der ist tatsächlich ein echtes Netbook, nicht ganz ein echtes, das hat ein 1,6 GHz Atom drin, aber 2 GB RAM, das heißt, das Ding hat 1 GB mehr als was von Microsoft hier zugelassen worden wäre als Netbook und 16 GB SSD.
Ja, also was ich gehört habe, ist, dass die da auch mit Canonical zusammenarbeiten. Also unter diesem Chrome, was da bootet, läuft, glaube ich, ein Ubuntu.
Okay.
Und ja, also ich glaube, wir haben da schon ein paar Mal drüber diskutiert. Ich glaube, wenn man dafür Bedarf hat und damit klarkommt, dass man im Endeffekt nur noch Web-Applikationen benutzt, dann taugt das, glaube ich, ganz gut.
Also ich könnte, du brauchst halt immer Netz. Gut, der kann halt lokal auch ein paar Sachen machen. Der kann
schon lokal cachen und so Geschichten. Das müssen sie dann halt tatsächlich auch gut hinkriegen. Ich kann es jetzt auch schlecht einschätzen, weil ich bin immer noch so jemand, der gerne Daten lokal hat. Ja. Und irgendwie, ich brauche zwar auch Netz, um zu arbeiten, also ohne Netz arbeiten geht auch schon nicht mehr. Aber irgendwie, also alles in der Cloud speichern, wäre mir dann auch zu viel.
Also ich bin auch gerne noch jemand, der auch den Browser zumacht. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt irgendwie. Weil so ganz das Abgeben, dieses alles, was du sozusagen dein System abgeben, dafür, dass du halt Convenience hast, da bin ich ja auch nicht so der Fan von. Und deswegen sehe ich das Chromebook als so, als Retail-Version, also ohne, dass man daran was macht, relativ schwierig für mich selber zu benutzen. Aber sicherlich, wenn man dafür, ist ja genauso wie mit dem iPad, was ja auch eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Und wenn man genau diese Aufgaben halt genau benötigt und mehr nicht, dann ist das vielleicht schon eine Alternative.
Ja, was ich ja cool finde, ist, dass es tatsächlich so richtig optimiert ist auf aufklappen und schnell benutzen. Also ja, wenn
mit der SSD und allem.
Ja, genau. Also wenn die Angaben stimmen, die hier auf der Chromebook-Seite stehen haben, dann sollte es tatsächlich in 8 Sekunden vom Einschalten einsetzbar sein. Das heißt,
kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also.
Aber das ist dann kein Ubuntu mehr. Was da hochbootet, weil Ubuntu das, zu langsam ist.
Ja, das kann ja optimiert sein. Du musst ja.
Also hier ist auch ein Ubuntu drauf mit einer SSD und das bootet auch in den KDE rein innerhalb von 13, 14, 15 Sekunden.
Ja, man also, muss halt auch dazu sagen, okay. Na gut, dann ist also so. Ubuntu benutzt ja auch schon eine Weile kein SysVinit mehr, sondern Upstart, das ist so eine Eigenentwicklung, wo dann halt im Endeffekt die ganzen Dienste, die gestartet werden, halt auch abhängig voneinander gestartet werden, sodass man das parallelisieren kann und so. Die haben da schon viel gemacht, um den Bootprozess zu beschleunigen.
Okay, dann kann es sein.
Ja, ja, und die propagieren dann halt irgendwie, benutzt unsere Web-Apps, die sind voll cool und so. Mhm. Und
Integrated Media
ja,
Player.
Die haben da halt im Endeffekt auch noch so Hardware-Krypto und so Geschichten mit drin, was auf dem Board läuft und
okay.
Ja. Und was, also, ach so, das ist genau, das war ja dieses, dass du dein Chromebook einfach an jemand anders geben kannst und genau. Dann kann er es einfach so benutzen, wie er es gerne will, aber wenn du es dann wieder zurück hast, dann ist all dein Kram wieder da.
Genau, halt auch die Geschichten, dass die ganzen Sachen, die lokal vorgehalten werden, auf Benutzerebene verschlüsselt werden. Also nicht, wie man es jetzt irgendwie so auf einem Linux zum Beispiel kennt oder so, wo man dann halt sein das gesamte Home Directory verschlüsselt hat?
Ja, also man verschlüsselt sein eigenes Home Directory. Das macht tatsächlich Ubuntu auch schon.
Achso, das geht
ja gut. Die machen das dann genauso wie zum Beispiel auch Apple das macht. Also die haben da die.
Ja, gut, das ist.
Ist anders, aber ist das Gleiche.
Oh ja, genau. Können normale Linux-Distributionen ja auch.
Ja, okay.
Also Ubuntu auf jeden Fall.
Also wenn ich das auf Linux-Festplattenverschlüsselung einsetze, dann setze ich da halt meistens irgendwie Crypt-Setup, Lux oder sowas ein. Also so irgendwie Device Mapper Crypt. Und da ist halt meistens so, dass man halt tatsächlich die ganze Partition verschlüsselt, was ja in dem Fall nicht so cool wäre, weil man möchte das Notebook ja auch an andere Leute weitergeben.
Ja, was man sich da aber vorstellen kann, ist zum Beispiel, du machst für jeden Benutzer eine eigene Partition, was ja mit FVM zum Beispiel kein Problem wäre.
Klar. Da muss man halt nur entscheiden, welche Partition eingehängt wird beim Booten.
Ja.
Aber genau. Ich finde, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil auch wenn man mehr Benutzersystem hat, heißt es ja nicht, dass alle Benutzer automatisch auf die Daten von anderen Benutzern zugreifen wollen, nur weil sie jetzt ihre eigenen Daten entschlüsseln können.
Ich weiß gar nicht, wie sind denn gerade die Standardeinstellungen, wenn du ein neues Home Directory erstellst, dass dann alle User das auch mitlesen können? Ich glaube nämlich, dass das mal restricted wurde, auf dass bloß noch du dein eigenes Home Directory anschauen
darfst. Das kommt auch drauf an, wie man die U-Mask setzt und so weiter. Also,
und auf deine Partie.
Also ich glaube, in vielen Linux-Distributionen ist es tatsächlich so, dass du nur dein eigenes sehen kannst.
Also aber ich kenne es von anderen Distributionen, da ist meistens 755.
Ja, ist genau.
Also
kommt. Okay, dann kommt auf die Distribution.
Da kann man dann halt tatsächlich lesen, zugreifen. Da muss man es halt manuell noch ändern.
Was steht da?
Das
sieht nicht richtig aus.
Da kam irgendwie ein Fehler hoch, aber ja.
Nein, er will nur aktualisiert
werden. Na, dann ist egal.
Okay, von wem ist, wer baut das Ding jetzt? Ist da irgendwas zu gesagt worden? Also es vertreibt Google direkt, ne? Habe ich das richtig verstanden? Also kann man wahrscheinlich dann irgendwo auf der Google-Seite kaufen, sich zuschicken lassen, whatever.
Da steht jetzt mal, kannst vorbestellen.
Okay, also kann man jetzt schon machen. Wann kommt es denn raus?
Das steht...
Irgendwie fest. Acer, Samsung... Wer baut es? Na ja, gut, irgendeiner.
Ja, also baut Acer und es baut Samsung und es baut Google Prototyp. Den CR48 ist von Google. Samsung baut die Series 5 und Acer to be continued June 2011. Also ist bald.
Jo.
Und die unterscheiden sich so ein bisschen. Zum Beispiel steht hier drin in der Wikipedia-Page, dass Samsung will ein Mini-VGA verbauen und Acer ein HDMI.
Mini-VGA. Das habe ich noch nie gehört.
Habe ich also, auch noch nie
also,
von gehört.
Also ich kenne Mini-Display-Port oder Mini-PCI.
VGA ist ja noch analog. Also ich meine, und die anderen sind ja wenigstens digitale Ports. Das kann ich noch verstehen, weil so ein Display-Port...
Ja, steht aber tatsächlich auch auf der Originalseite. Also.
Ja, aber so ein Display-Port oder so ein HDMI, ich meine, so ein HDMI ist auch nicht so groß. Also sollen sie doch wenigstens ein HDMI nehmen und dann kannst du halt Adapter benutzen oder irgendwas.
Ja, aber naja. Mini-Displayport kannst du ja, Mini-VGA kannst du bestimmt auch Adapter benutzen.
Ja, klar, aber erstens, den musst du halt extra kaufen, den benutzt sonst kein Arsch.
Ja.
Also dann doch lieber irgendwas was nehmen, was mir auch bei anderen Rechnern was nutzt. Naja, gut.
Ja, jedenfalls, ja, egal. Die haben das und das Samsung Chromebook ist 12,1 Zoll mit 1280x800, also anständige Größe. Und das Acer Chromebook 11,6, also ein Stück kleiner.
Google ist auf jeden Fall auch irgendwie so ein Kandidat, die alles Mögliche machen. Mhm. Also, naja, schauen wir mal, wo das noch hingeht.
Also, wenn das jemanden interessiert, wenn man den Source Code zu dem Betriebssystem haben will, der ist ja auch Open Source, dann nennt sich das Ganze nicht Chrome OS, sondern Chromium OS, also analog zu Chrome und Chromium. Und bekommt man dann auf einem Link, den ich jetzt hier mal
in die Show Notes schreibe.
In die Show Notes schreibe, genau.
Was gibt's noch Neues von Google?
Sollen wir bei der App Engine weitermachen?
Ja, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz erklären, App Engine, was ist es?
Die App Engine ist im Endeffekt eine Cloud-Plattform, auf der man seine Applikationen hosten kann.
Genau, du schreibst also für die App Engine ein Programm und dann kannst du es da drauf laufen
genau,
lassen.
Also,
und Google kümmert sich ums Hosting,
also vorwiegend
und Provisioning.
Vorwiegend eigentlich Web-Applikationen. Da gibt es dann diverse APIs, also für Queuing-Systeme, für XMPP, für Datenbankzugriff und so weiter. Und da konnte man bisher, also angefangen hat das Ganze mit Python. Man konnte Python drauf laufen lassen. Dann waren, glaube ich, wann waren das, vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr circa, kamen dann mal Java und die JVM, also auch alle Sprachen, die auf der JVM laufen, wie zum Beispiel JRuby oder Scala oder Clojure oder was sonst noch auf der JVM läuft, mit Einschränkungen. Also man kann da zum Beispiel nicht aufs Dateisystem zugreifen, man darf keine Threads aufmachen und man darf noch so ein paar andere Sachen nicht tun, was einfach den Grund hat, dass die sich potenziell Denial-of-Service-Angriffe dass die das unterbinden wollen. Weil sonst könnte man ja irgendwie das Filesystem vollschreiben oder irgendwie ganz viele Threads aufmachen und damit die VM abschließen und so. Das ist dann mehr oder weniger Selbstschutz und auch, dass es halt einigermaßen skaliert.
Genau.
Und die kümmern sich halt dann auch darum, dass wenn ganz viele Leute auf deine Applikation zugreifen, dass das auf mehreren Servern repliziert wird und um die Lastverteilung und so Geschichten.
Genau, wenn man da mehr lesen will, schaut man nach Plattform as a Service. Das ist genau das.
PaaS.
Genau, PaaS.
Ja.
Okay, das macht Google umsonst, ne?
Nee, nicht ein bisschen.
Aber am Anfang so, oder?
Ja, also gut. Wenn du rumspielen willst, machen die es tatsächlich umsonst, dann kannst du dir da so einen Account
ziehen. Nee, das ist tatsächlich auch so, dass es für eine längere Zeit umsonst ist. Ab einer gewissen Anzahl von Zugriffen, von Traffic und so weiter, muss man dann im Endeffekt bezahlen.
Genau, okay.
Also man kann halt so die ersten, wenn man eine ganz kleine Applikation hostet oder irgendwie mal was ausprobieren will oder so Geschichten, dann kann man das kostenlos benutzen und wenn man dann halt irgendwie eine gewisse Anzahl von Zugriffen hat und da eine gewisse Last verursacht, dann muss man dann halt
sobald du davon tatsächlich profitierst, dass sie das für dich hosten.
Genau, dann muss man halt dafür bezahlen. Genau.
Solange du nur rumspielst, ist es halt...
Ja, hat halt den Vorteil, man kann im Endeffekt mal kostenlos anfangen und mal irgendwas ausprobieren und wenn man dann irgendwie eine Applikation hat, die tatsächlich irgendwie benutzt wird, dann kann man dafür bezahlen und dann skaliert es halt auch einigermaßen.
Genau. Okay. Genau, das ist so ähnlich wie das Free-Tier bei Amazon EC2. Mhm. Da hat man ja auch, ich weiß nicht mehr, wie lange das genau geht, ich glaube noch ein halbes Jahr oder so, kann man die kleinste Version von Servern selber hochfahren und dann halt darauf rumspielen. Man hat dafür dann ein bestimmtes Zeitlimit, wie man die benutzen kann und kostet halt einfach nichts.
Genau, also wenn einen die Architektur der App Engine interessiert, dann kann man sich mal den Chaos Radio Express 176 anhören. Da wird das alles schön erklärt.
Und
werde ich auch mal verlinken.
Was ist jetzt das Neue? Also was hat Google jetzt angekündigt, was so toll ist, dass wir darüber reden eigentlich?
Google hat jetzt gesagt, okay, wir unterstützen jetzt noch mehr Sachen auf unserer App Engine und dazu kam dieses Mal Go, Google Go. Das ist ein Projekt von Google, richtig?
Richtig, ja.
Ein Projekt von Google, eine Programmiersprache, die speziell, was macht sie genau aus? Also, dass man sehr einfach mit Streams arbeiten kann und dass man Pipelining hat in der Programmiersprache selber. Und genau das wird halt jetzt auf ihre App Engine unterstützt und da kann man dann entsprechende Applikationen hosten.
Ja, genau. Also Go wurde ursprünglich mal, ich glaube, von Cam Thompson, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall von Rob Pike, das sind beides alte Unix-Gurus, wurde das entwickelt und die haben Go geplant als Ersatz quasi für C. Also als Sprache, die man für zum Bauen von Systemkomponenten benutzen kann, die Low-Level nach Maschinencode runterkompiliert, aber die halt gleichzeitig auch schon so moderne Sachen wie Garbage Collection und Closures und Komponenten zum Parallelprogrammieren zu Geschichten mit drin hat. Und die ist halt auch grundlegend sauberer aufgebaut, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel C. Und erlaubt
C++.
Oder C++. Und erlaubt einem zum Beispiel auch keine Dinge wie Pointer-Arithmetik, mit dem man halt auch so viele böse Dinge anstellen kann. Und ja, also wir wurden mal vor ein paar Wochen darum gebeten, mal irgendwie über die Programmiersprache zu berichten. Das würde ich gerne verschieben, weil bei uns nämlich tatsächlich hier am Check ein Projekt ansteht, bei dem wir Dinge in Go implementieren werden.
Okay, und dann können wir danach
genau, mal drüber reden. Genau, also wenn wir mal damit produktiv tatsächlich gearbeitet haben, dann ist es, glaube ich, sinnvoller, darüber zu reden, weil ich kann jetzt auch nur erzählen, was ich mal irgendwo gelesen habe.
Hm. Okay. Und wenn wir damit selber was gemacht haben, dann denke ich, kann man da schon mehr sagen dann.
Ja, genau. Also was man dazu sagen muss, Go ist jetzt weder großartig objektorientiert, also man kann so ein bisschen, man hat die Möglichkeit, Pakete zu bauen und so weiter, man kann Interfaces definieren und so weiter, aber man hat halt jetzt in dem Sinne keine Vererbung oder sowas. Go ist eigentlich auch nicht richtig funktional. Das heißt, es ist schon relativ verwandt mit C, aber man hat halt das einfach mal so durchdesignt, dass man damit tatsächlich besser arbeiten kann und dass es halt eine modernere Sprache ist.
Genau, ja. Und es gibt tatsächlich der Compiler 6G, 8G und 5G nennen sich die Compiler, unterstützt AMD64, x86 und ARM. Also tatsächlich hat man da eine relativ gute Auswahl, wenn man überlegt, das ist eigentlich genau das, was jetzt gerade so verbreitet ist.
Genau, man muss halt da auch überlegen, dass da halt jetzt Maschinencode generiert wird und Garbage Collector noch mit drin läuft und so weiter. Wie der Compiler heißt, hängt tatsächlich von der Architektur ab. Das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert. Also wenn man auf einem x86er das Ganze laufen lässt, also irgendwie...
Meinst du dann 6 oder 8?
8. Und 6 heißt aber im 64-Bit-System.
Genau, das ist nämlich der neue Scheiß.
Genau, also 6G und 6, also 6G für den Compiler und 6L für den Linker.
Genau.
Heißt es dann auf einem 64-Bit-System, wie jetzt zum Beispiel irgendwie in meinem Notebook oder so, und bei anderen Systemen, ich glaube auf einer unserer VMs, die läuft noch auf 64, auf 32-Bit, da heißt das Ganze dann 8G und 8L.
Genau. Hm?
Kompiliert ziemlich schnell, linkt ziemlich schnell, hat auch so einen ziemlich coolen Modus, mit dem man so einen kleinen Webserver starten kann. Dann geht ein Browserfenster auf und man kann da drin Go-Code reintippen und den im Browser drin evaluieren.
Genau. Und man kann das anklicken, kompiliere mit jedem Keystroke.
Ja.
Das ist halt schon.
Und das cool. Geht tatsächlich schnell genug, dass das so funktioniert.
Ja, also es ist ein bisschen lazy, aber das.
Ja, man kann es ausprobieren. Also.
Ja. Ja. Genau. Also das kompiliert tatsächlich echt schnell. Linken tut es, glaube ich, ein bisschen langsamer als der GCC. Also fühlt sich jedenfalls so an.
Also, was ich bis jetzt nicht selbst ausprobiert habe, aber schon in vielen Interviews und Texten über Go gelesen habe, ist, dass es tatsächlich vieles optimiert und auch die Art und Weise, wie Dateien geladen werden und gelinkt wird, soll tatsächlich bei echt großen Projekten viel bringen. Also das soll tatsächlich viel, viel schneller kompilieren als jetzt zum Beispiel C im GCC.
Mhm. Okay, na gut, dann ist es auch.
Man muss dazu sagen, es gibt auch noch ein GCC-Frontend für Go. Mhm. Kompiliert ein bisschen langsamer, generiert dafür ein bisschen schnelleren Code. Ist jetzt halt die Frage, was man da benutzt, aber man kann da ja im Prinzip auch sagen, ich möchte jetzt hier irgendwie bei der Entwicklungsphase ganz schnell kompilieren und dafür weniger effizienten Code und dafür, wenn ich es dann halt ausliefer, dann halt den effizienten Code
mit GCC. Also ich denke, kompilieren sollte nicht das Problem sein bei einer Programmiersprache. Das ist aber bloß meine.
Richtig, richtig.
Weil dafür gibt es ja sowas so aus der Urzeit noch Make, was dann sowas optimiert, dass man nicht wieder alles neu bauen muss.
Ja, so inkrementell bauen und so weiter.
Genau, da gibt es ja einige Sachen und ich denke, da sollte die Programmiersprache im Vordergrund stehen und nicht, wie schnell es baut. Ja. Was aber auch cool ist, also kann man nicht
sagen. Ja, also ich meine, die haben es auf jeden Fall jetzt mal gemacht, dass man schneller kompilieren kann, ohne jetzt großartig Einbußen zu haben. Und das ist doch schon mal cool.
Nee, doch, klar.
Also was ich gehört habe, ist, dass auch ein LLVM-Frontend in der Mache ist. Da gibt es, glaube ich, aber noch nichts, was man tatsächlich benutzen kann.
Ja, dann baut es noch schneller. Genau. Ja, was kann man noch? Ja. Also genau, und alles andere, was jetzt zu Go kommt, also speziell zur Programmiersprache, wie man es verwendet und was so die K-Feeds sind, das kommt dann das nächste Mal, wenn wir damit tatsächlich was gemacht haben.
Ja, genau. Also was wir hier geplant haben, ist von dem Microcontroller-Forum hier im Check die Teileverwaltung in Go zu implementieren, und zwar als Webanwendung. Und da werden wir halt einen Webservice in Go schreiben und dann dazu entsprechend Frontends, die damit arbeiten können.
Genau. Und dann reden wir nochmal drüber. Genau. Wenn wir über Google reden, dann fällt auch ganz oft das Stichwort Android. Ist auch gerade schon im Chat mal wieder gefallen. Ja, warum sie auf ihren Chromebook nicht Android packen und so weiter und so fort. Auch da tut sich ja einiges. Was hat Google dann diesmal angekündigt?
Genau, auf der Google I.O. ging es natürlich auch wieder viel um Android und was es da so Neues und Cooles gibt. Angekündigt haben sie ein neues Android. Surprise.
Nein.
Android 5.0.
Ja, Android 1 mehr. Plus 1.
3.1.
3.1 noch?
Ah, 3.1. Achso, genau, das haben sie uns angekündigt. Was danach weiterkommt, kommen wir auch gleich. Ja. Was macht das gerade besser?
Ist es dann jetzt für Tablets oder für Phones?
Also Android 3.0, also Honeycomb, war ja prinzipiell für Tablets gedacht. Ich hatte da letztens mal so ein Tablet in der Hand. Ich möchte mich darüber allerdings jetzt nicht äußern, weil ich hatte das Gefühl hatte, dass dieses Tablet irgendwie krank war. Und also es hat unglaublich geruckelt, und ich bezweifle, dass das jetzt irgendwie an Android lag, sondern ich glaube mehr, dass dieses Tablet irgendwie einen Schaden hatte.
Okay, ich wollte mir auch eins angucken, aber ich bin einfach nicht dazu
gekommen. Ich hatte bekommen. So ein Acer irgendwas in der Hand, so ein 10-Zoll-Tablet.
Okay, aber es kommen jetzt gerade einige auf den Markt, also die Samsung-Teile kommen jetzt.
Ja, also was man auch dazu...
Von Motorola sind gerade da.
Genau, was man auch dazu sagen kann, ist, dass die Leute auf der Google I.O. mal wieder beschenkt wurden. Die haben, glaube ich, jetzt irgendwie so ein Samsung 10.1 Android 3.0 Tablet bekommen und ein Chromebook, glaube ich.
Okay, es lohnt sich also dahin zu gehen.
Ja, also deswegen war es ja auch eine halbe Stunde nachher tatsächlich schon ausverkauft.
Ja,
also wo es freigeschaltet wurde, eine halbe Stunde.
Ganz schnell,
das war zu wenig Zeit, als dass man, ja... Also hätte man aufgepasst vielleicht.
Klar war, dass man
ja genau, das
Hardware
ist halt,
kriegt.
Das, lohnt das sich ist halt ein bisschen schade, weil dann wahrscheinlich auch viele Leute hingehen, also speziell für die Leute, die auch sich auch treffen, die da nur wegen diesem wegen den Geschenken hingegangen sind. Weil tatsächlich der Preis, was man für so eine Karte bezahlt hat, unter dem Preis lag, was diese zwei Sachen gekostet haben. Oder wenn auch, oder bis eins halt.
Ja. Hier passieren irgendwie Dinge.
Ich hoffe nicht das Richtige, nicht das Falsche.
Ich glaube, die haben gerade die Kartoffelkanone getestet.
Hat funktioniert.
Hat funktioniert.
Jedenfalls, ja, was kann es jetzt mehr? Das Tablet kann jetzt USB-Host sein. Das bedeutet, man kann zum Beispiel USB-Sticks anschließen. Oder alles einfach.
USB-Geräte genau. Einfach.
Zum Beispiel auch ein USB-Temperaturmessgerät.
Zum Beispiel. In Sachen USB fand ich ja dieses Open Accessory Kit super cool.
Das?
Also die haben jetzt praktisch ein Kit bestehend aus einem SDK, um dafür Software zu entwickeln, und einem Hardware-Kit, was auf Arduino basiert, rausgebracht. Und damit kann man jetzt tatsächlich seine eigene Hardware entwickeln, die man an einen Android anstecken kann. Mhm. Also so, ja, was gibt's da alles? Vielleicht irgendwelche Mikrofone, Game-Controller?
Naja, tatsächlich also, so denken die wahrscheinlich eher so an Ambient Assisted Living. Das ist immer so das Buzzword, was man da hört. Das geht darum, dass man Heimautomatisierung macht. Das heißt, du hast ein Fenster und du willst jederzeit wissen, ob das offen ist, zum Beispiel. Oder du gehst aus dem Haus raus und dein Haus sagt dir, oh, du hast aber noch den Herd angelassen. Es ist aber nicht so gut, dass du jetzt gehst. Oder es sagt dir, die Waschmaschine läuft jetzt noch eine halbe Stunde oder sowas. Und das
oder
ist,
du loggst dich dann irgendwo ein und schließt das Fenster über eine Web-Applikation.
Ne, denke ich nicht. Das geht tatsächlich eher darum, dass das alles Sensoren sind. Es geht weniger um Aktoren, was natürlich auch möglich ist. Klar, aber vielmehr um Sensoren, dass du das, was dein Haus macht, dass du das so überwachen kannst oder dass du da dann auf Sachen aufmerksam
bist. Ja, aber bei hier geht es tatsächlich um Dinge, die man an sein Telefon anschließen kann.
Ja, es geht aber auch viel darum, Android at Home nennen die das?
Ja gut, da gibt es dann eben genau, was halt auch kommen soll, ist jetzt so Android auf Fernsehern.
Ja.
Also so als, wie nennt man es, so Media Center PC oder irgendwie so eine Setup-Box oder so Geschichten.
Naja.
Das soll unter anderem noch kommen, was auch indirekt angekündigt wurde, war die Geschichte mit dem Ice Cream Sandwich.
What?
Ice Cream Sandwich.
Ja, also das wird praktisch dann die nächste Android-Version, die dann so dieses Telefon und vermutlich Fernseher und Tablet OS ineinander vereinen soll.
Wieder zusammenführt.
Mhm. Genau, also die sind jetzt momentan so ein bisschen auseinandergelaufen. Wir haben jetzt auf der einen Seite Android 2.3 ist es, glaube ich, mittlerweile, auf den Telefonen, Android 3.0 oder später dann 3.1 auf den Tablets und das soll dann später also halt einfach...
Also 3.1 ist ein Tablet-System.
Genau, 3.1 ist das Tablet-System, 2.x, ich glaube es war 2.3, ich muss jetzt nochmal kurz nachgucken.
Das heißt, wenn jetzt ein 2.4 oder sowas dann auch rauskommt, dann ist das immer erstmal Telefon und die 3er... Android 3X sind
genau, die Tablet. Also die aktuelle Version von Gingerbread war die 2.3.4. Eine schöne Versionsnummer.
Die schießen hier.
Ja.
Ja.
Genau. Also es geht auch, also es geht nicht nur darum, dass du USB an dein Telefon anschließt, sondern speziell ist auch um Bluetooth. Das heißt, dass du dein mit deinem Telefon über Bluetooth dein zum Beispiel dein Android steuern kannst und der macht dann im Haus das Richtige.
Also was hier noch steht, ist bei diesem Hardware-Kit, was man so bekommt, das ist dann halt so ein Arduino-Board plus nochmal ein Shield, was man da oben drauf stecken kann. Und die haben halt da auch so Sachen drin wie ein Joystick, LED-Output, Temperatur- und Lichtsensoren und so weiter, mit denen man da halt im Endeffekt rumspielen kann. Mhm, genau. Und da kann man sich halt dann mit dem SDK zusammen und der Test-Hardware kann man sich dann halt mehr oder weniger Hardware entwickeln, die man da schön ans Telefon anstecken kann, genau. Um, ich sage jetzt mal, Dinge zu tun. Also ich meine, begrenzt ist man da ja jetzt momentan nicht in irgendeiner Art und Weise.
Nee, tatsächlich.
Also das könnte jetzt auch sein, dass man da Game-Controller was weiß ich, irgendwelche abgefahrenen Lichtsteuerungen oder sonst
was
ansteuern.
Ja, das ist ja genau das, was sie sich eigentlich wünschen, dass da
genau, dass, viel mitgemacht wird. Dass da Innovation wird. Reinkommt.
Genau. Das ist ja auch cool, wenn man halt so eine offene Plattform unterstützt, die eh schon relativ agil ist und viel cooles Zeug produziert und das dann für die eigene Plattform dann nutzt. Das ist halt dann schon cool, wenn da tatsächlich viele Sachen rauskommen.
Ja.
Ja, was ist zu Android 3.1 oder?
Genau, also Ziel ist es, irgendwann jedes Elektrogerät einbinden zu können in dein Android. Und dann kannst
Living
du
alles, Home.
Genau, Living Home. Hoffentlich springst du dich nie
an. Ich muss da an den Trapper Keeper aus South Park denken.
Genau sowas.
Ja, oder doch an HAL 9000.
Ja, HAL 9000 assimiliert ja nicht alles in sich auf, was es an elektrischen Geräten gibt. Dieses Teil aus South Park tatsächlich schon.
Ja, aber trotzdem lässt es dich dann nicht mehr das machen, was du willst.
No, Dave, I'm afraid I can do that.
Genau.
Ja.
Aber Android hat nicht nur Gutes zu berichten, oder Android, naja. Jedenfalls haben irgendwelche Forscher auch mal wieder rausgefunden, so sicher ist das ganze Ding doch nicht.
Also, ich würde jetzt diesen Begriff Forscher in Anführungszeichen nennen.
Okay, also irgendwelche Kids von der Uni Ulm haben festgestellt.
Ja, Kids hätte ich jetzt, okay, Security Researcher ist tatsächlich auch der angebrachte Begriff, aber Forschen, das hat, also ich meine, die haben ja tatsächlich einfach mal.
Ja, gut, aber waren das jetzt Profs oder waren das? Studenten, das war auch nicht.
Sicherlich.
Wahrscheinlich Studenten. Also es könnte schon sein, dass es so Leute wie du und ich sind, die da halt an der Uni rumhängen. Es
sind hundertprozentig Leute wie du und ich, die an der Uni rumhängen und irgendwie Sachen machen.
Ja, okay. Und die haben irgendwie festgestellt, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Da werden irgendwie.
Ja, die haben sich einfach mal ins WLAN gehängt und mal mitgesnifft, was denn da so übers Netz geht.
Genau, also ein ganz alter.
Also relativ trivial eigentlich. Also wir hatten das vor zig Monaten schon, als wir über Fireshield berichtet haben. Genau dasselbe Problem haben wir jetzt eigentlich wieder.
Das heißt?
Auf Android gibt es diverse Applikationen, die kommen von Google. Also unter anderem
Kalender, Contacts,
der Kalender,
Picasa, genau. E-Mail.
E-Mail gehört tatsächlich diesmal nicht dazu.
E-Mail gehört jetzt nicht dazu. Oh. Aber ja, also Kalender, Picasa, die Kontaktsynchronisation und so Geschichten.
Böse.
Und was da gemacht wird, ist genau dasselbe, was dann auch irgendwie bei Twitter und Facebook und GitHub damals passiert ist. Die haben die Authentifizierung, in der das Passwort über das Netz übertragen wird, über HTTPS gemacht und haben dann einen Token zurückbekommen. Das Token haben sie ab dann mit jedem Request wieder mitgeschickt.
Ja.
Das heißt, man konnte
halt... Das aber unverschlüsselt.
Das ja. unverschlüsselt.
Genau, also die erste war schon alles korrekt, verschlüsselt,
genau.
gut ist.
Die und wollten sich da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen was einsparen.
Ja, weil Verschlüsselung kostet ja...
Kostet
CPU
auf, serverseitig und CPU und auch auf dem Telefon.
Ja. Ja. Genau.
Und wollten sich da ein bisschen vermutlich was einsparen.
Ich glaube, das ist einfach nicht nachgezogen worden. Das war halt, das, der eine Teil ist halt neu gemacht und der andere Teil war halt einfach noch so.
Ja, also bei anderen kann man, ja.
Es ist ganz oft so, das ist halt Legacy und ja, dann macht man jetzt, die Hälfte neu.
Ja, aber Android ist jetzt nicht so alt.
Nee, es geht ja auch um dieses Picasa und also ich denke, geht es nur um Android?
Ja.
Oder macht es denn, wenn du auf Dings gehst?
Nee, hier geht es tatsächlich nur um die Android-Applikation.
Okay, aber was kann man denn jetzt machen? Jetzt wird also dieses Token da immer mitgeschickt, wenn ich das also mitschneide.
Wenn man das mitschneidet, kann man theoretisch diverse Anfragen auf Google-Dienste machen mit diesem Token zusammen und dann Daten von dir auslesen, manipulieren, runterladen. Das heißt,
man ist dann die Personifikation von
genau, also solange diese Session gültig ist, kann man damit Dinge mit Rechten des Benutzers ausführen.
Genau, also dasselbe, was auch bei Facebook passiert
richtig.
Ist, da mit dieser Fire-Sheep-Geschichte, wo ich das einfach
da war's tatsächlich,
im WLAN mitschneide und dann einfach sage, hey, oh, das ist doch ein schöner Cookie oder hier ein schönes Token, das nehme ich doch jetzt mal und sage, hey, ich bin
du.
Ja, genau.
Ja, nur mit dem bisschen größeren Problem, dass man halt hier jetzt ein Telefon hat, was sich gerne vielleicht mal in WLAN-Netze einbucht und sonst irgendwas und halt in der Welt rumkommt, im Gegensatz zu vielen Computern. Mhm. Und dass man halt auch irgendwie prinzipiell mal so Rogue Access Points aufstellen könnte, die zwar Zugriff zum Internet haben, aber den Traffic jetzt mal mitschneiden oder so. Also da ist der Angriffsvektor noch ein bisschen größerer. Also nicht unbedingt besonders, sehr viel größer, aber halt schon, ja. Man hat halt tatsächlich ein Gerät, was man dauernd bei sich dabei hat und wenn man WLAN nicht abgeschaltet hat, dann versucht es halt auch irgendwie ins Netz zu kommen.
Mhm. Ja. Was kann man jetzt dagegen machen?
Dagegen machen kann man zum Beispiel VPN für Smartphones. Habe ich eben
das heißt also
hier verlinkt worden, jedenfalls, also genau ein virtuelles privates Netzwerk zu sich nach Hause oder zu einem Anbieter. Und ab dann, also die bis zu diesem Anbieter ist es halt verschlüsselt.
Ja, und was man auch machen kann, ist auf die neueste Android-Version updaten. Da wurden zumindest die drei wichtigsten Synchronisationsdienste gefixt und komplett auf HTTPS umgestellt. Mhm.
Okay, also wusste das Google schon oder haben sie das jetzt erst?
Die haben das implementiert. Ich gehe davon aus, dass die das wussten, weil das war ja, also...
Okay, auf jeden Fall ist
also es... Also ich meine, die wussten, sagen wir es mal so, die das wussten das genauso wie Facebook oder Twitter wussten, dass da irgendwelche Session-Cookies übertragen werden.
Also die wussten es, aber waren sich dem nicht bewusst.
Oder sie waren sich vielleicht dessen nicht bewusst, dass es ein großes Problem ist.
Ja, genau. Okay. Ja. Das ist ja ganz oft so.
Okay, das heißt also, wenn ich mir die neueste Android-Version hole für mein Telefon, wenn sie
denn sollte, gibt... Sollte es denn für dein Telefon die neueste Android-Version geben?
Genau, ja. Dann tut das. Dann ist das okay. Gut. Dann, ja, dann gucken wir mal, was Android noch so in nächster Zeit macht. Wird auf jeden Fall spannend und dieses Jahr kommen ja auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Tablets raus. Gucken wir dann uns bestimmt auch mal irgendeins hier besorgen und dann mal näher anschauen. Dann macht Google auch Amazon ein bisschen Konkurrenz.
Ja, also das war tatsächlich was, was schon im Google Developer Day angekündigt wurde oder was da schon besprochen wurde. Da waren wir tatsächlich auch in einer Session zu, nämlich Google Storage. Mhm. Nur war das damals irgendwie nur verfügbar für Leute, die sich da einladen lassen und die da halt irgendwie als Beta-Tester quasi das nutzen können. Und jetzt ist es halt auch für andere benutzbar.
Das heißt, diese App-Engine, über die wir vorher gesprochen haben, ist eher so EC2-mäßig?
Nicht ganz. Also EC2 ist noch im Level viel weiter unten. Also EC2 kann man tatsächlich virtuelle Maschinen mieten und die benutzen. Und
bei der App-Engine hast du halt
bei der App-Engine hat man den kompletten Application-Stack. Also das ist praktisch das eine...
Das Plattform und das andere ist Infrastruktur.
Genau, also das eine ist Infrastruktur als Dienst und das andere ist eine Plattform als Dienst. Und S3,
also Amazon S3,
Amazon S3 oder jetzt hier Google Storage, wie kann man das einschätzen? Das ist einfach Storage as a Service.
Ja, okay.
Also, ja.
Das ist so wie Dropbox, da schiebe ich dann halt irgendwas. Also Dropbox basiert ja auf S3.
Dropbox benutzt tatsächlich S3, da können wir vielleicht noch einmal dazu kommen.
Also da kann ich jetzt meine Daten hinschieben und Google.
Genau, also das ist relativ ähnlich. Man hat da so eine HTTP REST API, man kann da Daten hochschieben, kann die irgendwie auf mit gewissen Garantien da dort hosten lassen und bezahlt dann halt für gespeicherte Daten und für Traffic.
Genau.
Und was es auch noch gibt, was die auf dem Google Developer Day noch angesprochen haben, ist, dass es dann irgendwie auch dieses Google, wie hieß denn das, Google Query oder so, der BigQuery oder irgendwie sowas, da kann man dann tatsächlich auch noch irgendwie so Machine Learning Geschichten auf solchen Daten, die da gespeichert sind, machen.
Also das, was Amazon auch gesagt hat, was sie machen. Genau, was gab es noch?
Ja, ich denke mal, Google haben wir jetzt so.
Ja, also ich habe hier noch zwei Sachen. Videoverleih und Online-Musikspeicher.
What?
Bei Google.
Verleiht jetzt Videos?
Also.
Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Also ich kann was zu Google Music sagen.
Ja, dann sag was dazu.
Also Google Music, da machen sie doch auch Amazon MP3 jetzt Konkurrenz wahrscheinlich
genau.
Dann.
Ja, okay. Also eigentlich genau so, also nur mit dem Unterschied, die verkaufen momentan, glaube ich, keine Musik, sondern man kann seine Musik, die man hoffentlich legal erworben hat, kann man dort bei denen hochladen und kann die sich dann irgendwie auf seine Devices synken oder streamen. Kann die sich auch, glaube ich, über einen Webplayer dann anhören und hat die dann praktisch in der Wolke und kann da von überall aus
zugreifen. Da gab es auch schon so Dienste, so, mir fällt gerade der Name ein.
Es gibt so ein
Dienst. Spotify oder irgend sowas, wo das auch ging. Also zumindest in den USA, die so Streaming-mäßig
drauf waren. Also was ich noch kenne, ist, glaube ich, Lala hieß das. Das hat Apple mal gekauft. Mhm. Das war, glaube ich, auch so ein ähnlicher Dienst. Und ja, vor kurzem war ja die Geschichte mit Amazon, was ja auch sowas Ähnliches bietet.
Stimmt. Aber ja, diese Amazon
Cloud Music. Amazon, wie hieß denn dieser Cloud Player oder irgendwie?
Ja, genau, stimmt. Cloud Player. Genau.
Das heißt, sie verkaufen auch irgendwann mal Musik oder, naja, wissen wir noch nicht.
Vielleicht.
Also das ist momentan auch, glaube ich, nur mit Einladung und nur in den USA nutzbar. Deshalb kann man dazu relativ wenig sagen.
Videoverleih gibt es wohl jetzt auch angeboten. Das erscheint als App in den nächsten Wochen, steht hier. Die Idee ist, man kann sich dann Film ausleihen, kostet $1,99 im HD-Qualität, 30 Tage gültig und man hat 24 Stunden Zeit, den Film komplett zu Ende zu gucken, wenn man angefangen hat.
Ja, ich glaube, das ist so dasselbe wie bei iTunes.
Ja, genau, also das Konkurrenzprodukt
zu iTunes. Man muss, wie war es, glaube
ich, mit zum Videoverleih bei iTunes.
Ja, genau.
Irgendwie innerhalb von drei Monaten muss man es geguckt haben. Wenn man mal angefangen hat zu gucken, hat man noch 24 Stunden Zeit. Das sind, glaube ich, dieselben Bedingungen, die man auch bei iTunes hat.
Ja, also hier sind es 30 Tage. Aber
kann man auch. Oder 30 Tage.
Aber verleihen jetzt nur, kaufen ist auch noch nicht.
Ja, also du kannst es dann dir streamen lassen und es gibt wohl auch die Möglichkeit Offline-Gebrauch. Also kann man sich auch so runterladen. Eventuell ist alles noch ein bisschen spekulativ.
Mhm. Sonst noch was zu Google?
Ich denke,
das passt. Also haben ja irgendwie wieder mal eine ganze Menge rausgehauen. Hey.
Ja, es war auch Google I.O. Ich meine, das ist immer so der Punkt, wo Google den ganzen neuen Scheiß raushaut.
Ja, ich meine, die haben halt jetzt einfach mal 2 Tage lang Material gehabt, um da ihre Entwickler zu beglücken.
Ja.
Und also wir haben jetzt tatsächlich auch nur das Zeug rausgesucht, was uns jetzt persönlich interessiert hat. Also was tatsächlich am zweiten Tag war, da war halt der große Chrome-Tag mit Chrome OS und so weiter. Und da, also als ich ab und zu mal reingeguckt habe, also sicher nicht so, dass ich gar nicht geguckt habe, aber ich habe halt nur ab und zu mal reingeguckt, was denn gerade so läuft. Und da kam gefühlt den ganzen Tag kamen da nur HTML5-Demos. Also irgendwie so, ja, der Chrome ist super toll und wir haben ganz viel HTML5, was ja wirklich cooler Scheiß ist, wo wir übrigens nachher auch noch drüber reden werden. Aber ja, also die sind, glaube ich, gerade drauf und dran, das Web zu ihrer krassen Applikationsplattform zu machen, was ich gut finde. Weil Webentwicklung
ist auf jeden Fall das Zukunft.
Also ich sag mal so, ich habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren, bisschen mehr als anderthalb Jahren, in Cross-Plattform-Entwicklung gearbeitet und ich muss halt sagen, das Web ist tatsächlich das Einzige, was Cross-Plattform richtig funktioniert. Also zumindest ansatzweise.
Browser haben sie alle und JavaScript können sie auch alle.
Ja, richtig, richtig. Ja. Ja.
CSS verstehen die auch alle. Und
die meisten, ja.
Und so ein bisschen.
Die meisten, wenn du Glück hast.
Ja, ja gut, aber dann kann man sich zumindest irgendwie verstehen.
Ja, also über Webzeug, ja, können wir nachher nochmal ein bisschen erzählen.
Okay, dann auch andere Leute geben irgendwie Daten weiter. Felix, Twitpic.
Ah ja, Twitpic, das ist eine ziemlich coole Geschichte.
Warum ist das cool? Für
Twitpic.
Warum ist das cool?
Ist doch böse, wenn jemand Daten weil's interessant weitergibt. Ist, einfach. Also Twitpic hat zum Zeitpunkt X ihre AGBs geändert, haben natürlich darauf alle Leute aufmerksam gemacht und haben ab diesem Zeitpunkt alles, was auf Twitpic hochgeladen wurde, an ihre Werbepartner und an einen Partner, glaube ich, verkauft. Das heißt, die haben, wenn du ein Bild gemacht hast, haben die das verkauft und du hast davon halt einfach gar nichts gesehen. Und das stand in den AGBs, nachdem sie die halt geändert haben. Das ist halt schon ganz schön dreist. ich weiß gar nicht, gibt es da Referenzfälle, die das genauso gemacht haben?
Also
Twitpic ist schon ganz schön krasser Fall.
Ich meine, zwischendurch mal AGBs ändern, das haben ja schon viele gemacht.
Ja, genau. aber so krass.
Naja, gut, ja. Ich meine, wenn du was auf Facebook postest, egal ob das ein Bild ist oder ein Text, hast du auch alle deine Rechte verkauft. Und das ist so ähnlich wahrscheinlich.
Also, ja.
Also Facebook könnte mit deinen Bildern, die du machst, auch, die könnten sie auch verkaufen.
Das müsste man tatsächlich nachschauen. Jedenfalls,
dasselbe macht Twitpic jetzt auch oder ICQ damals. Steht in den AGBs auch drin.
Ja, da stand es, glaube ich, schon immer in den AGBs, die hat nur keiner gelesen.
Ja, da stand halt auch immer drin.
Alles, ja, aber Twitpic ist halt tatsächlich eine Plattform, wo du deine Fotos, wo du darauf stolz bist und was du Leuten zeigen willst, drauf hosten lässt, weil sie halt cool sind und nicht so wie bei Facebook, wo du halt besoffen in der Ecke liegst oder was weiß ich, was man halt auf Facebook macht sonst.
Ja, auf der anderen Seite, die müssen halt auch irgendwann mal
Geld verdienen,
ja. Yeah. Ich meine, Lila-Hosting ist jetzt auch nicht unbedingt super billig und so. Ich meine, klar, ich finde es auch scheiße, was da lief, aber da muss man sich halt immer bewusst sein, dass wenn man so Dienste kostenlos benutzt, ja, dass die irgendwann mal versuchen werden, Geld zu verdienen. Und wenn sie von dir kein Geld nehmen, dann nehmen sie vermutlich von irgendwelchen Werbepartnern Geld, die auf die Daten scharf sind.
Ja, ja. Und das ist ja meistens so. Bei Facebook ist es ja sogar das Geschäftsmodell. Gib uns deine Daten und wir verkaufen die.
Ja.
Was anderes haben die nicht?
Ja.
Haben noch ein paar Server, Hardware.
Ja, die machen auch so Werbungskram, oder? Auf ihrer eigenen Plattform.
Was sie damit machen, indem sie deine Daten analysieren, indem sie Data Mining machen.
Sie können ja auch einfach so Werbung machen.
Machen sie aber nicht.
Nee, machen sie nicht.
Yeah. Die machen das immer mit Data Mining. Du kriegst immer nur Werbung, die zu dir passt.
Es ist tatsächlich so, dass man da auch richtig Zielgruppen spezifisch Werbung machen kann. Und zwar so genau, dass du sagen kannst, ich möchte irgendwie männliche Benutzer zwischen 18 und 22 oder so.
Also, ja, mit technischem Hintergrund. Sowas kannst du garantiert auch sagen.
Yeah.
Also je nachdem, wie freigebig man da ist, in Facebook bekommt man halt entsprechend.
Ja, aber also ich finde halt auch, das ist eine Sache, der muss man sich einfach bewusst sein. Also wenn man sich dazu entscheidet, solche Dienste zu nutzen, dann müssen die auch früher oder später Geld nehmen. Entweder sie nehmen es von dir, indem sie für ihre Leistung, die sie dir bieten, halt irgendwie Geld nehmen oder ein Pro-Accounts oder sonst irgendwas, oder sie verkaufen halt die Daten weiter oder so. Weil so von Luft und toller Software können die halt auch nicht leben.
Ja.
Vor allem, wenn sie es einfach nicht verkaufen.
Ja, es ist aber halt trotzdem schon ein Stück weit dreist,
die AGBs
so hinter vor sich zu ändern und sagen, ja, das ist jetzt alles normal, gar kein Problem, wir verkaufen nur alle eure Daten. Hätten sie wenigstens sagen können.
Hätte man dann nicht eine E-Mail bekommen müssen? Oder?
Ja, denke ich halt. Also weiß ich nicht. Ich habe keinen Twitpic-Account.
Ja, die Sache ist,
hast es ja mit deinem Twitter-Account normalerweise.
Man hat ja keinen Twitpic-Account, sondern man hat sich damit OAuth über Twitter authentifiziert.
Ja.
Genau, da hat man irgendwann wahrscheinlich mal die AGBs bestätigt. Und
wenn die sich ändern, dann muss man die auf jeden Fall wieder bestätigen. Ansonsten.
Ja.
Okay, dann habe ich vielleicht schon eine Weile nichts mehr da veröffentlicht.
Ja.
Also wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
Also da fand ich da tatsächlich bei Delicious gut, dass die MD wenigstens eine E-Mail geschickt haben, als die von den neuen Betreibern übernommen wurden, sodass so bestätige jetzt bitte, dass wir deine Daten übernehmen können und wir haben übrigens auch andere AGBs. Also die haben zumindest dann eine E-Mail verschickt und man musste manuell bestätigen, dass man das jetzt auch haben will. Okay, musste man gezwungenermaßen, wenn man den Dienst weiter nutzen wollte, aber ja.
Wo wir gerade bei Daten weggeben sind, auch Nintendo ist da jetzt gerade groß im Machen. Also hier der Chat hat gerade einen Link gepostet, Nintendo 3DS oder der totale Ausverkauf der Verbraucherrechte.
Ah ja, das ist auch super gut.
Also das Einzige, was ich da bis jetzt mitbekommen habe, ist, dass sie sich das Recht vornehmen, dein Gerät remote, wie möchte man es
kaputt ausdrücken? Machen,
nicht
unbrauchbar.
Unbrauchbar dein zu machen. Gerät auszuschalten für immer.
Ja, unbrauchbar
ja. Zu bricken.
Ja, also der englische Ausdruck dafür ist brick, also
Ziegelsteinifizieren.
Was auch Sony mit der PlayStation machen könnte, wenn dann mal ihr Netzwerk wieder tun würde.
Aber die nehmen sich das Recht nicht vor. Ich glaube, die dürfen, also die haben nicht reingeschrieben, dass sie einfach deine PlayStation 3 bricken können.
Na, ich dachte schon. Also es hörte sich zumindest so an. Wenn du illegale Sachen, also wenn du da diesen USB-Stick mit den illegalen Sachen drauf reinsteckst,
dann nehmen sie sich das Recht vor, dass du dem Webdienst
nicht mehr beitreten kannst.
Genau. Aber ich denke, die haben sich nicht vor also
nee, gut, okay, wissen wir nicht, aber hier bei Nintendo 3DS ist es jetzt jedenfalls so, wenn du da böse Sachen machst, dann...
Oder wenn du halt langweiligen Content produzierst, dann bringen wir deine
3DS. Ja, auch alles, alle Texte, Bilder, genau. Videos, die du mit dem Ding machst, drauf ja. hast, sind alle automatisch
aber
Content
ganz
Nintendo.
Ehrlich, wenn ich so das interpretiere, was ich aus anderen Podcasts höre, dann will ich so ein Gerät eh nicht kaufen, weil es tatsächlich lange dauert, das einzurichten. Dann muss man da irgendwie diverse Accounts einrichten und irgendwie scheint das doch nicht so richtig cool zu sein. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann Kopfschmerzen von den 3D-Geschichten bekommen und so. Mhm.
Das kann man aber alles selber ausprobieren. Das ist ja in den einschlägigen Elektromärkten kann man sowas sich tatsächlich mal reinziehen.
Ja. Also ja.
Jedenfalls,
ich hätte jetzt tatsächlich keinen Bedarf dafür.
Ja gut, aber ja, wenn du so ein Ding jetzt Geschenke kriegst von oder wenn du eh jung bist und gerne, was weiß ich, hier so ein paar Spiele nebenbei spielst, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie cool ist.
Also ich könnte mir das cool vorstellen ja. mit dem Kinect zusammen, dass er sich dann automatisch auf das einstellt, wo du dich gerade befindest und nicht, dass du eine spezielle Entfernung zu deinem Gerät haben musst.
Ja, die Sache ist ja tatsächlich die, es gibt auch Spiele, die haben eine Bewegungssteuerung.
Ja.
Und du verstehst das Problem. Ja. Das ist ja dreidimensional ohne Brille. Das heißt, das Gerät ist darauf ausgelegt, dass man immer im gleichen Abstand, im gleichen Winkel drauf guckt.
Ich glaube, ich habe sogar schon mal so eine 3D-Demo gesehen mit Kinect oder mit einer anderen Webcam, die sich auf dich eingestellt hast, auf die Entfernung von dir. Und wenn du dich bewegt hast, dann ist das Bild mitgegangen. Das ist aber schon ein bisschen her, 2 oder 3 Monate. Aber das fand ich schon cool, wenn das dann tatsächlich richtig funktioniert.
Ja, mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, ob das rechtlich überhaupt geht. Dürfen die was verkaufen und es dir dann offensichtlich kaputt machen, nur weil es in den AGBs drin steht? Also gibt es da nicht irgendwelche Gesetze, mit denen man die verklagen kann oder so?
In Amerika geht es bestimmt,
ja, aber hier, uns,
weiß
ja,
ich nicht.
Ja, hier in Europa geht es mit Sicherheit auch. Ich meine, das wäre jetzt praktisch so, wie wenn du dir jetzt irgendwie ein Auto kaufst und wenn du da, keine Ahnung, billiges Öl reinkippst, dann machen die deinen Motor kaputt.
Ja.
Ja. Das geht bestimmt auch bald.
Ja, aber das wäre dann so, wie wir dir das vorher sagen würden, wenn du da anderes Öl außer das lizenzierte Öl reinkippst, dann machen wir dein Motor kaputt.
Wie ist das bei Druckern, wenn du da die falschen Druckerpatronen, also die nicht den richtigen Chip haben, dann tut's einfach nicht, oder?
Dann tut's einfach nicht.
Ja, okay.
Also bei Druckern ist tatsächlich so, gut, da gibt es dann halt auch wieder irgendwelche Hersteller, die dann halt noch so Adapter mit anbieten, mit denen man das umgehen kann.
Ja.
Oder halt irgendwie Nachfüllstationen oder sonst irgendwas, die dann irgendwie noch den Chip zurücksetzen. Mhm. Aber da ist halt einfach so, wenn man das umgehen kann, gut, da kann es sein, dass es minderwertige Tinte ist, die irgendwie eintrocknet oder so, aber da geht halt der Drucker nicht kaputt. Also es sei denn, es liegt jetzt irgendwie an der schlechten Tinte, die da irgendwie das durch irgendwie einen anderen Hersteller reinkommt, aber
ja. Aber nicht, weil es einfach nur andere Druckertinte
richtig.
Ist.
Und wenn man das probiert und hat halt einen normalen Drucker und hat halt irgendwie nicht so einen Adapter oder so ein modifiziertes Teil, dann druckt der damit einfach nicht oder er erkennt es ja einfach nicht.
Ja.
mehr.
Okay. Ist schon hart, was da so passiert. Also ich rechtlich würde ich mir das auch mal vorstellen, also oder nicht vorstellen wollen. Ich hoffe mal, dass es da irgendwas gibt. Also es kann doch nicht sein, dass mir plötzlich die Hardware einfach nicht mehr gehört. Also wenn ich was kaufe, will ich doch wenigstens, dass mir der Hardware-Scheiß gehört.
Ja, nicht zwangsläufig. Also wenn man zum Beispiel an die IBM-Großrechner denkt, dann ja,
gehört das. Die gehört hat man aber schon tatsächlich nicht gekauft.
Genau. Ja, genau. Dann muss man sich das vielleicht auch so vorstellen.
Ja, aber das ist halt ein anderes. Also entweder
das fühlt sich anders an jedenfalls.
Ja, also entweder ich miete mir irgendwas oder von mir raus hab's gepachtet und während der Zeit gehört's mir nicht und ich darf dann gewisse Dinge nicht damit machen. Oder ich kaufe mir was.
Verstehe ich's ja auch, genau.
Und ich kann das tatsächlich benutzen. Also ich kann es voll nachvollziehen, dass jetzt irgendwie Microsoft und Sony und Nintendo die Leute aus ihren Online-Netzwerken ausschließen, wenn sie raubkopieren. Kopierte Spiele verwenden oder irgendwie das Gerät modifizieren.
Von mir aus, ja. Aber nicht das Gerät dabei kaputt machen.
Richtig.
Ich will halt immer noch meine Raubkopien spielen, wenn ich das dann will.
Richtig. Ja. Und ich sag mal so, die Sache ist ja nicht nur die, dass man da unbedingt Raubkopien drauf spielen will. Also oft werden ja so, teilweise so Geräte oder hauptsächlich werden die Geräte von Leuten aufgemacht und die
Sicherheitsmechanismen drauf haben wollen.
Genau, die Sicherheitsmechanismen werden ja zum Beispiel, wurden ja auch bei der PlayStation 3 übrigens ausgehebelt, weil die Leute da Open Source Software und Homebrew und Linux drauflaufen lassen wollten.
Ja, das war der erste Schritt, aber der echte Break war tatsächlich aus kommerziellen Gründen, weil die Leute, die diesen, das hat sich genannt PS Jailbreak, die wollten damit Kohle machen. Und zwar, das war auch der erste Hack, also der erste offizielle Hack, um eine Kiste aufzumachen, der aus kommerziellen Gründen passiert ist.
Das gut, muss weil sie 5 Jahre lang auch echt Ruhe hatten, ja? Weil sie halt so clever waren und Linux haben zugelassen haben. Ja. Und dann haben sie halt gesagt, nee, jetzt kriegt ihr kein Linux mehr. Und dann
hatten die Hacker eine Motivation.
Genau, und dann war das Ding halt komplett offen. Mhm. Weil der erste Hack, der war halt nur so ein bisschen lala.
Genau, ein bisschen lala.
Und passt. Ja, und erst dann hat sich der Hackelschorsch, wie heißt er? Hotzenplotz. Hotzelschorsch. hingesetzt und hat das Ding richtig aufgemacht.
Also für die Leute, die das jetzt nicht verstehen, wir meinen den George Hotz, den
der Hotze George.
Wie heißt der denn mit Geo Hot heißt er, glaube ich, mit
Geo Hot.
Von daher haben sie auch voll verdient, dass sie jetzt kurz online waren und gleich schon wieder offline sind.
Ja. Das finde ich ja durchaus interessant. Also ich möchte ja nicht mein Bullshit-Gelaber, was ich letztes Mal übrigens in einer Sendung, von der ich nicht davon ausgegangen bin, dass sie jemals ausgestrahlt
wird. Die nicht passiert ist. Die ist einfach nicht passiert.
Danke, Ingo. Ich sage jetzt einfach mal, diese Sendung ist nicht passiert. Aber ich möchte...
Welche Sendung?
Ja, genau. Okay,
also
weiter.
Also ich möchte jetzt dieses... Gelaber, was nicht vorgekommen ist, auch nicht mehr aufgreifen.
Deswegen gehen wir jetzt gleich zum nächsten
Dieses
Thema.
Dieses Gelaber, was gar nicht passiert ist, aber das war nicht.
Ja, jetzt habt ihr mir irgendwie meinen Content entzogen. Jetzt weiß ich nicht mehr, auf was ich mich beziehen kann, weil es ist ja nicht passiert.
Ja, richtig. Egal, was du sagst, einfach über das, was vielleicht jemand anders gesagt hat.
Also über das, was vielleicht jemand anders gesagt hat.
Na, wir haben uns privat unterhalten.
Ja, wir haben uns privat unterhalten und jemand...
Wie ist das im Internet gelandet?
Jemandem ist eingefallen, dass es doch sein könnte, dass EC2 vom Skynet übernommen wurde und dann Sony angegriffen hat.
Ja, ich erinnere mich.
Das finde ich interessant.
Das ist die einzige sinnvolle
Konstellation. Was anderes kann gar nicht passieren.
Das eine wäre reine Spekulation. Genau, das PlayStation Network war down.
Weil über einen Monat down, ne?
Und dann war es
29 Tage.
Das ist schon echt peinlich.
Ja, also die haben es dann nicht mal geschafft, ein paar Stunden online zu bleiben. Die Frage ist jetzt, ist Ihnen noch so aufgefallen?
Da war noch was. die Apache-Server sollten wir nochmal updaten.
Also entweder Ihnen ist aufgefallen, wir haben noch was vergessen.
Dann warte ich doch lieber noch 2 Tage länger.
Weißt die wollten unter 30.
Ja, nein, ob du 29, 30 oder 31 Tage wegbleibst, ist ja egal. Aber die Aktion, jetzt machen sie sich doch noch lächerlicher als sowieso schon.
Ja?
Komm. Voll die ganze Internetgemeinde lacht doch über Sony.
Also ich kann auch noch nicht richtig aus der Nachrichtenlage feststellen, ob das jetzt irgendwie gewollt war, also ob die jetzt ihr Netzwerk wieder dicht gemacht haben oder ob da wieder Angriffe reinkommen.
Also, irgendwelche Leute haben ja geschrieben, dass da schon wieder hacked again, also irgendwie schon wieder gehackt.
Ja, also ich habe den Artikel jetzt auch verlinkt, aber ich bin mir auch nicht wirklich sicher.
Gut, wissen wir nicht auf jeden Fall, was wir wissen. Sie waren kurz ab und sind wieder down.
Also sie sagen, sie wurden nicht gehackt, sie haben bloß gemerkt,
ja, ups, wir haben es vergessen.
Passwort Reset Pager war kaputt, deswegen mussten wir schnell wieder ausmachen. Ah, nee, warte. Genau, also sie haben gesagt, die Passwort Reset Page hat einen URL-Exploit, der jetzt aber wieder gefixt ist.
Also dann haben die Leute nicht das Network angegriffen, sondern die Passwort Reset Page.
Ja, steht hier jedenfalls.
Reset Page, interessant.
Naja, ja, gut, ich meine, müssen ja jetzt eh alle machen, ne?
Ja.
Weil Passwörter und so ist ja alles abhandengekommen, von daher macht das schon Sinn.
Also, wenn da nicht die ganzen Kunden von betroffen werden, würde ich jetzt tatsächlich, würde ich mich jetzt tatsächlich schadenfroh freuen.
Wieso? Ist doch okay. Ja, also, ich meine, da ist Sony selber schuld.
Das sind halt über 100 Millionen Kunden noch mit betroffen, unter anderem auch der Felix.
Nee, ich habe natürlich nicht meine echten Daten. Ich habe tatsächlich noch nie was im PlayStation Network gekauft.
Achso, du hast dann Dinge angegeben.
Und nee, ich finde, aber das habe ich natürlich nicht, weil ansonsten wären ja meine Eingaben ungültig.
Achso.
Ich war noch nie im PlayStation Network. Genau, das ging, also hier geht es darum, dass die auf der Webseite konntest du das Passwort von jedem Account zurücksetzen. Ja.
Interessant.
Oh, super praktisch, echt.
Wie bescheuert. Wie bescheuert, also echt.
Ja, okay, die gehören einfach dafür erschossen. So einfach ist das.
Nee, also wirklich, das Jahr 2011 wird nicht das Jahr der Japaner.
Also nicht von Sony auf jeden Fall.
Nicht nur, naja, es sind noch so ein paar andere Sachen in Japan passiert.
Ja, aber dafür können die ja gar nichts. Nee, doch nicht.
Naja, also ja. Atomkraftwerke bauen kann man sich auch überlegen, ob man das macht oder nicht. Aber sei es drum, dass man Linux von seinen Kisten schmeißt, das ist natürlich dumm.
Ja, ich meine,
wenn man es mal hatte, jedenfalls.
Ja, naja, und vor allem, wenn man weiß, die Leute haben halt die Xbox 3 und alles andere halt gehackt innerhalb von ein paar Tagen, Wochen, Monaten.
Ja.
Von daher war denen ja eigentlich klar, dass so sicher.
Nee, ich glaube, da waren so ein paar Business-Leute und die haben dann gedacht,
wir sind die geilsten.
Wir
cruisen.
Ja, und dann haben sie gedacht, oh shit, wir programmieren nur perfekten Code. Und deswegen kann ja gar nichts schief gehen.
Ja, also wer da mal ein bisschen lachen will, der kann sich mal gerne den Console-Hacking-Vortrag vom Kongress angucken. Da gab's.
Der ist tatsächlich gar nicht schlecht.
Ja, da gab es tatsächlich echt viele
interessante
Einsichten. Also durchaus interessante Einsichten.
Und da sieht man auch wieder, eigentlich sind alle Firmen gleich. Überall gibt es Leute, die nicht programmieren können.
Ja.
Es ist halt einfach so. Mhm.
Nee, das ist einfach so. Also das hatten wir ja auch in unserem Binärgewitter Legends. Software wird einfach von Menschen geschrieben und Menschen machen Fehler.
Ja,
Punkt.
Genau.
Also da kommt es ja darauf an, ob man da irgendwie jetzt einen Prozess oder irgendwie feste Vorgehensweisen hat, mit denen man solche Fehler eindämmt und irgendwie halt rechtzeitig fixt oder halt nicht.
Ja.
Im Fall von Sony halt eher nicht.
Ja, also. Außerdem ist ja Perfektionismus eh langweilig, aber da komme ich später nochmal drauf.
Ja. Auch Dropbox ist übrigens lustig.
Echt?
Ja.
Ah ja, doch, da war ja auch noch was.
Was sag du was zu. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, deswegen lade ich mich hier ein und lass euch erzählen immer.
So ist das also.
Ich habe nur gehört, dass da irgendwas Lustiges passiert ist. Ich habe aber keine Ahnung, was
genau,
es ist.
Warte mal, ich blick gerade hier im Docnet durch. Wir sind jetzt momentan beim Themen, oder?
Ja, wir sind
bei den Themen gelandet. Felix kann übrigens seine Links von vorhin noch mit eintragen.
Mein was?
Deine Links.
Ja,
die du zitiert hast, mir herrscht.
Dann mache ich
Dropbox.
Das. Ja, Dropbox. Dropbox, da gab es einige Sachen jetzt. Ich kann mich an eins erinnern.
Ich habe letztens, glaube ich, in der vorletzten Sendung, da war Marc mit da.
Ja, irgendwann haben wir schon, genau,
da haben wir darüber geredet. Über die Geschichte mit dem Passwort.
Genau, diesen Token.
Beziehungsweise diesem Authentifizierungstoken, Token, das wir tatsächlich hier verschlüsselt übertragen. Allerdings
das ist eindeutig.
Ein Ja, für deine Maschine
eindeutig. Genau, und wenn du es einmal hast, kannst du dich damit anmelden und so.
Genau.
Genau, und dann haben wir ja noch über die anderen Plattformen geredet, die es noch so gibt.
Was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist, dass jetzt auf einmal die Leute aufspringen und wie panisch durch die Gegend rennen. Dropbox ist unsicher und die verschlüsseln doch gar nicht, die haben uns angelogen. Also ich bin tatsächlich bis jetzt immer davon ausgegangen, weil es gar nicht anders sein kann, dass die Daten, wenn überhaupt, alle auf einem Haufen verschlüsseln. Weil, also man muss sich das mal vorstellen, Dropbox hat als integralen Bestandteil ihrer Software eine...
Die Duplication.
Genau, die Duplication. Und zwar
wir vielleicht erklären?
Da wollte ich jetzt zu kommen, ja. Und zwar, was die machen ist, es gibt ja potenziell den Fall, dass viele Dropbox-Nutzer die gleichen Dateien in ihrem Share haben.
Nicht zufällig irgendwelche Serien oder MP3s.
Dazu kommen wir auch
oder,
noch später.
Natürlich nur Textdokumente, die sie automatisch selber geschrieben haben.
Die gleichen Textdokumente.
Nee, also guck mal, wenn du mit jemandem Ordner sharest, dann haben ja beide Leute den gleichen Content. Das heißt zum Beispiel, wenn du Urlaubsfotos hast und möchtest mit jemandem sharen, dann brauchst du diese Urlaubsfotos nicht zweimal in der Cloud oder zweimal auf irgendeinem Storage, sondern genau einmal.
Oder wenn man sich so ein Linux-ISO saugt und das nochmal in die Dropbox legt,
also braucht
man das auch nur einmal.
Ja, aber dann nimm mal ja andere Sachen.
Ja, aber wenn man jetzt große Dateien hat, dann wäre es für Dropbox, also nicht unbedingt für die Nutzer, aber tatsächlich für Dropbox auch sehr sinnvoll, die Datei nur einmal zu speichern und dann jedes Mal zu verlinken. Weil dann müssen sie große Dateien halt dementsprechend nur einmal speichern und sparen damit jede Menge Platz.
Ja.
So, das ist der grobe Ansatz. Und was da tatsächlich ging, sind dann so Geschichten wie, man legt ein großes File, also eine große Datei in seinen Dropbox und die hat vielleicht irgendwie jetzt ein paar Gigabyte oder ein paar hundert Megabyte oder keine Ahnung, ist vielleicht eine Linux-ISO, hat 700 Megabyte und dann braucht die irgendwie so 2 Sekunden zum Hochladen. Dann genau. Denkt man, oh, so schnell ist aber mein Internet gar nicht. Und was da tatsächlich dann im Hintergrund passiert ist, der Client macht eine Checksumme, zieht da irgendwie ein MD5 oder SHA-1-Hash oder
SHA-256 oder 512, ich glaube neben 512.
Also irgendwie irgendeine kryptografische Prüfsumme ziehen die über die Datei und wenn die tatsächlich schon haben,
dann wird die Datei nicht wirklich hochgeladen,
dann
wird einfach gesagt, hey, habe ich schon, gut ist, liegt jetzt in deiner Dropbox.
Was da tatsächlich auch passiert ist, wenn man da noch mehrere Clients hat, die auf Dropbox zugreifen und einer der Clients jetzt behauptet, ich habe hier Datei mit Hash so und so, der Hash entspricht ganz zufällig vielleicht dem neuesten Hollywood-Film, der jetzt irgendwie auf Blu-ray rauskam, dann wird halt auch auf den anderen Devices, die noch mit einem Dropbox-Account dranhängen, diese Datei drauf gesynkt.
Ja.
Das heißt, also ich brauche die Dinger nicht mehr über BitTorrent runterladen. Mir reicht also, wenn ich den Hash habe und dann sage ich einfach meiner Dropbox...
Ja, nicht ganz so einfach ist es, aber ähnlich.
Gib mir mal für den Hash jetzt die Datei, also weil...
Genau, es funktioniert so, man hat eine File wird in Blöcke zerteilt, die immer gleich groß sind und jeder Block hat eine Hash-Summe und wenn du halt diese ganzen Summen zusammen hast in einer Datei und sagst dann halt nacheinander das brauche ich und dann wird zum Schluss diese File und dann hast du es.
Ja, und das tatsächlich so, da gab es ein paar Leute, die kamen auf die Idee, also eigentlich sind ja schon die ganzen Serien, Filme und Musik, die wir eigentlich haben wollen, bestimmt schon alle überall irgendwo auf Dropbox. Mhm. Und dann haben sie da einen File-Sharing-Netzwerk draus gemacht.
Nennt sich Dropship.
Also ich habe mal, das gibt's mittlerweile, also es wurde irgendwie mittlerweile unterbunden. Ich habe mal den GitHub-Account, wo man den Code, den die da benutzt haben, das ist glaube ich Python. Ja, ist Python. Den habe ich mal verlinkt und da kann man sich das Ganze mal angucken. Das fand ich nämlich ziemlich interessant. Ich meine, das macht ja auch alles Sinn. Ich meine, also wie gesagt, die haben jetzt zum einen das Feature, über das ich eigentlich drauf gekommen bin, diese Deduplication. Das würde schon nicht funktionieren, wenn jeder...
Wenn alles verschlüsselt ist, würde es nicht funktionieren.
Es würde nicht funktionieren, wenn alles verschlüsselt ist.
Also wenn jeder mit einem anderen... Also wenn ich jetzt einen privaten Key hätte, der Felix hat einen Key, du hättest einen Key, wir würden das verschlüsseln irgendwie, hochladen, alles liegt verschlüsselt da, dann könnte Dropbox nicht Deduplication machen, weil jede Datei eine andere
wäre. Also es würde zum einen nicht funktionieren, wenn es online jeder Benutzer mit einem anderen Passwort verschlüsseln würde. Und es würde nicht funktionieren, wenn das richtig gemacht wurde, wie man es eigentlich haben will, dass es lokal auf dem lokalen Rechner verschlüsselt wird und dann erst verschlüsselt hochgeladen wird. Was nämlich auch nicht funktionieren würde, wäre dann das Webinterface, weil über das Webinterface kommt man auch drauf. Das heißt, der Webserver, der dieses Web oder die Applikation, die dieses Webinterface ausliefert, muss auch Zugriff auf die Daten haben. Darum kam mir dieser Gedanke bis jetzt gar nicht, dass es irgendwie, also ich lege halt auch nichts, was kritisch ist, jetzt irgendwie in der Dropbox ab. Aber ich finde es interessant, dass jetzt die ganze Leute irgendwie Panik schieben und irgendwie da ein Problem mit haben, dass Dropbox doch anscheinend ganz unsicher ist.
Ja.
Also da gab es mittlerweile ein Update für die Geschichte mit dem Token. Das ist anscheinend mittlerweile gefixt.
Schade.
Was wahrscheinlich noch kommen wird, ist, dass die Geschichte mit den Hashes
anders gemacht
wird. Also einfacher Fix, der das tatsächlich schon mal...
ich glaube, da haben wir sogar schon ein bisschen drüber geredet, oder?
Ich weiß es nicht. Das könnte auch in einem anderen Podcast gewesen sein.
Ja, kann auch sein. Also du könntest einfach... Yeah. Ein Hash über einen bestimmten Teil nochmal...
Nee, nicht mal ein Hash. Ja doch, also man sagt dem...
Gib mir mal Block 3000 genau, von der Datei.
Genau.
Und wenn du die nicht hast, dann kannst
also
du das nicht
vorweisen. Also man tut einfach zufällig Bereiche aus der Datei auswählen und über die muss dann der Client nochmal einen Hash bilden und den an den Server zurückschicken, um quasi zu beweisen, dass die Datei momentan schon auf der Festplatte liegt und nicht, und halt, dass er diesen... Hash jetzt nicht erfunden hat. Und das muss natürlich zufällig passieren, das muss kontrollierbar passieren und so weiter.
Da gibt es garantiert noch ein paar andere Sachen. Also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt,
geht da gar Also das ist ja jetzt mal so ein ziemlich triviales Beispiel, was man einfach implementieren könnte.
Das ist tatsächlich schon relativ komplex.
Vielleicht?
Also ich denke, da gibt es Sachen, die einfacher sind irgendwie.
Ja.
Andere Sachen, die unique sind einfach. Die du nur wissen kannst, wenn du diese Datei hast.
Ja, die Sache ist die, wenn das nicht irgendwas ist, was der Client berechnen muss, wenn er die ganze Datei hat, dann könnte man sowas halt auch über so ein File-Sharing-Netzwerk weiterverbreiten.
Ja, klar, es muss irgendwie, also ich denke, da müsste man drüber nachdenken. Aber doch, das passt schon.
Wenn
also,
die bei Dropbox sich ja auch gerade machen.
Das passt schon, ja.
Okay. Ich glaube, das war's zu Dropbox. Also festzuhalten ist, eure Daten können da prinzipiell eingesehen werden. Die werden da sie auf S3 legen, vermutlich verschlüsselt, allerdings alle zusammen mit einem Masterpasswort. Also ich gehe davon aus, dass wenn sie verschlüsseln, dass sie sowas machen, weil alles andere würde technisch gesehen keinen Sinn machen.
Ja.
Und alle US-Behörden darauf zugreifen dürfen, wenn sie wollen.
Ja, die AGBs,
wenn sie fragen.
Die AGBs haben sie ja vor kurzem geändert. Also ich benutze es tatsächlich immer noch, weil...
es ist so schön einfach.
Ja, also ich
das ist das Problem. Ich glaube, wenn es mal so einen Dienst gibt, der auch auf jedem Client so ein Syncing anbietet,
ja, ich meine, man kann ja dieses, was Mike da empfohlen hat, SpiderOx.
Oder SparkleShare.
Oder SparkleShare, wenn man es jetzt auf dem eigenen Server betreiben will. Was es auch noch gibt, was wir auch schon mal angesprochen haben, ist AeroFS.
Dann gibt es noch Wala.
Ja, das also ich glaube, da gibt es mittlerweile diverse Dienste.
So viele. Wir haben vor drei Sendungen drüber geredet.
Also was an der AeroFS cool ist, die synken, die haben auch einen Modus, wo sie nur zwischen Rechnern direkt synken, auch über so NAT-Traversal-Geschichten und wir finden uns jetzt übers Internet automatisch, aber halt Peer-to-Peer. Das heißt, es wird nicht in der Wolke abgelegt, sondern man kann zwischen Rechnern halt direkt synken, auch im lokalen Netzwerk und so.
Also es liegt tatsächlich nur auf deinen Festplatten und nicht
find ich tatsächlich,
irgendwo im Netz.
Ja, und halt auch so komplett verschlüsselt, so mit Public-Private-Key-Paaren und so weiter. Alles relativ schön. Ist halt auch Closed Source und momentan nur so ein bisschen Alpha. Also ich warte mal auf die ultimative Lösung, die das Ganze schön in offen und eventuell mit dem Cloud-Service koppelt, aber halt auch so ein bisschen.
Also ich warte da einfach nicht, benutze das, was gerade gibt.
Ja, wie gesagt, solange
wenn du mit den Problemen oder...
Ja, also wenn du die Probleme weißt und da entsprechend...
Ja, das ist ja das Wichtige.
Ich meine,
du musst es wissen, du musst dir dessen bewusst sein, was das bedeutet, richtig. Und dann kannst du auch eine fundierte Entscheidung treffen.
Genau. Richtig. Ja. Also ich meine,
dass man auch selber denkt.
Das ist ja bei so vielen das Problem. Man muss ja tatsächlich mal in der Lage sein, zu verstehen, was passiert denn da, und dann kann man sinnvolle, vernünftige Entscheidung treffen.
Ja.
Also was ich tatsächlich auch mache, ich halte so wie der Felix, ich benutze Dropbox weiter. Wenn ich tatsächlich... sensitive Daten habe, die ich jetzt mal gesynkt haben will, dann werfe ich die irgendwie in einen Krypto-Container, den ich mit einem Krypto-Tool meiner Wahl, mit einem sicheren Algorithmus, heutzutage wäre das vermutlich AES mit 256-Bit Keylänge, sowas, das gilt momentan noch als sicher. Ja. Wenn man dann irgendwie paranoidisch, kann man auch mal auf 512-Bit hochgehen.
Genau.
Und dann kann man sich da irgendwie seine, keine Ahnung, paar Gigabyte Krypto-Container da reinwerfen und den mounten, wenn man braucht. Also das funktioniert auch alles tatsächlich.
Genau. Okay, dann würde ich sagen...
Ich weiß, ich kann Dropbox jetzt schon gut mit Krypto-Containern umgehen, weil vorher war es immer so, dass du das komplette Ding synken musstest, wenn du ein Stück was geändert hast.
Natürlich, musst du machen.
Haben die netten so diese Binary-Diffs, dass die halt immer nur die Teile übertragen, die sich tatsächlich geändert haben?
Ja, es funktioniert... Also letztes Mal, wo ich es ausprobiert habe, war es nicht schnell. Also es war nicht eine 10 Kilobyte, was ich angefasst habe, schnell.
Ja, okay. Wissen wir nicht genau... dann würde ich sagen, wir machen da jetzt mal einen Deckel drauf. Ja. Hört euch die vorletzte Sendung nochmal an mit Marc und Fladi und mir. Da haben wir auch nochmal über das Thema geredet.
Genau, also wir haben ja da auch schon vor Weihnachten mal drüber geredet. Ich glaube, das war die Folge vom Kongress, als wir dann noch, da hat Frank auch noch über Dings erzählt.
OnCloud.
Über OnCloud.
Da haben wir auch ein Interview auf dem Linux-Tag gemacht. Kommt auch die nächsten Tage online, wo er nochmal erzählt, wie der aktuelle Stand ist.
Genau. Also ich denke, Syncing-Technologie wird super wichtig in Zukunft. Ich hoffe, es wird mal noch viel, viel cooler, als es jetzt schon ist. Und man muss halt im Endeffekt jetzt mal irgendwie in der Lage sein, sich was rauszusuchen, was man denn gerne benutzen will und dann halt damit klarkommen.
Okay, dann kommen wir mal nach den ganz vielen schlechten Meldungen, nach diesen Horrorszenarien. Auf lustige Sachen.
Es ist eigentlich nicht lustig.
Es ist geil, es hat was mit Linux zu tun und mit dem Internet.
Und das ist Open Source und das ist super cool.
Muss gut sein, automatisch.
Nennt sich JS Linux?
Genau, also wir kennen, oder viele kennen vielleicht den Fabrice Bellard. Hört sich französisch an.
Ist das
französisch?
Nicht. Fabrice, ja.
Fabrice Bellard. Ja, also das ist unter anderem der Mensch, der QEMU geschrieben hat. Also kein Unbekannter.
Ja.
QEMU, also mit U hinten, nicht Emo. weil Felix so gelacht hat.
Nee, ich habe tatsächlich nicht deswegen gelacht. Ich habe jetzt gedacht, QEMU ist fucking huge einfach.
Ja, das auch. Und der Mensch hat was unglaublich Cooles gemacht. Er hat einen Linux, also einen richtigen Linux-Kernel, der ein bisschen gepatcht wurde. Den hat er so motiviert.
Motiviert hat er den wahrscheinlich auch, ja.
Der hat den so modifiziert, beziehungsweise er hat den ein bisschen modifiziert, aber er hat es hingekriegt, den Linux-Kernel im Browser booten zu lassen. In JavaScript.
Genau, machen wir da nochmal kurz eine Pause.
Der Linux-Kernel. Durchatmen. Also, der Linux-Kernel läuft jetzt auch mit Vim und Emacs und so weiter und ein paar Zusatztools, die noch drauf sind. Also ein richtiges Linux.
Nur VI, sorry.
VI läuft jetzt auf JavaScript im Browser. Nochmal. Das ist schon...
Also, die kommen auf Ideen, ja?
Das ist ein unglaublich cooler Hack.
Also, und das ist nicht so, dass das irgendwie total lahmarschig wäre.
Das performt tatsächlich.
Das läuft richtig gut.
Ja. Also was er hier tatsächlich gemacht hat, ist, er hat das Linux nur so ein bisschen modifiziert. Der Patch ist nicht besonders lang. Aber was er getan hat, ist, er hat einen PC x86-Emulator in JavaScript geschrieben, der praktisch x86-Code nimmt und den in JavaScript in deinem Browser ausführt. Und der hat da eine 32-Bit-CPU implementiert, der hat einen programmierbaren Interrupt-Controller und einen Interrupt-Timer implementiert und er hat einen UART, das ist glaube ich eine serielle Schnittstelle, oder?
Ja.
Hat er implementiert. Und dazu hat er dann noch einen Terminal-Emulator geschrieben, der ebenfalls im Browser läuft. Wenn mich nicht alles täuscht, dann zeichnet er auf einen Canvas. Da muss ich gerade mal kurz gucken, wenn es gebootet ist. Es bootet gerade. Inspect Element und... es ist tatsächlich eine Tabelle, in die er da reinmalt.
Es sieht auf jeden Fall krass aus.
Mhm. Also es ist so lustig, es ist eine HTML-Tabelle, in die praktisch dein Terminal-Output reingemalt wird, ja, mit dem schwarzen Hintergrund. So, jetzt habe ich hier mal ein Linux laufen, habe Root-Rechte und ich kann jetzt hier irgendwie Emacs...
Nein, nicht der Emacs, verdammt.
Ja, ich habe jetzt...
Oder whatever.
Wie schließt man den Emacs?
Ja, das, ich habe das gleiche gemacht und habe gedacht, oh shit, jetzt ist vorbei. Ich habe gedacht, Neuladen dauert so lange, aber dann habe ich es einfach nicht geschafft, rauszukommen.
VI kann, also was er tatsächlich auch geschrieben hat, was ich aber bis jetzt noch nicht gefunden habe, er behauptet in den technischen Technik-Docs, behauptet er, er hätte einen kleinen C-Compiler namens TinyCC mit hinzugefügt. Ich habe allerdings das ausführbare Binary nicht gefunden und konnte deshalb mein C Hello World, was ich auf dem Ding programmiert habe, in VI im Browser auf dem Linux.
TCC, warte, heißt
TCC heißt der, glaube ich.
TCC?
Sagt der Chat ja gerade.
Also ich glaube auch.
Also ich habe nach
Tiny.
Ja, ich habe nach Tiny gesucht und ich habe nach CC gesucht und so. Ich habe das gar nicht gefunden. TCC. Aber
denied.
TCC.
Da. Hello World.
Super gut.
Voll awesome.
Also auf jeden Fall, das muss man sich mal vorstellen. Man hat jetzt einen Browser und darauf läuft ein Linux. Darin bootet eine Shell, also die ganzen Tools, die da laufen, das ist übrigens eine Busybox, die kennt man auch von so Embedded Linux und so weiter. Und da drin kann man jetzt C-Code schreiben und kompilieren und es tut.
Das ist krasser Scheiß.
Das ist ultra krass. Also technisch gesehen ist es auch super interessant, weil die benutzen, da haben wir auch vor ein paar Sendungen mal drüber geredet, die benutzen jetzt diese neuen JavaScript Typed Arrays, die man eigentlich in JavaScript drin hat, in modernen Browsern für WebGL, wozu ich nachher nochmal komme. Also das sind eigentlich hochperformante Datenstrukturen, die man für WebGL mal implementiert hat und die benutzt er halt jetzt in seinem x86-Emulator. Und ja, also ich bin begeistert.
Ja.
Also, dass sowas geht, das war mir eigentlich schon bewusst, weil es gab auch schon vor ein paar Monaten, das können wir auch mal verlinken, ein Tutorial und eine Implementierung von einem Gameboy-Emulator, genau, der ebenfalls in JavaScript läuft, wo man dann Gameboy-ROMs im Browser laden kann und so weiter.
Krass. Also wo wir ja vorhin über Chrome OS geredet haben, ne? Also man merkt, es reicht tatsächlich irgendwie so ein Webbrowser.
Ja, also es war tatsächlich ein Gameboy-Color-Emulator, den können wir auch nochmal verlinken. Also, ich meine, dass sowas ging oder dass sowas geht, ist mir schon klar. Ich habe auch schon Ruby-Implementierungen JavaScript gesehen, die nicht gerade langsam waren oder andere Programmiersprachen. Bin ja selber gerade dabei, einen Lisp in JavaScript zu implementieren. Also, da ist definitiv schon was dahinter. Man kann da schon definitiv coole Sachen mitmachen. Aber dass man dann tatsächlich ein vollwertiges Betriebssystem, also der hat jetzt keinen aktuellen Linux-Kernel genommen, sondern 2.6.20, den er ein bisschen modifiziert hatte. Ich glaube, da war irgendwas, der hat eine FPU-Emulation gebraucht und die ist, glaube ich, in neueren Kerneln entweder nicht so, wie er sie gebraucht hat oder nicht mehr da oder so. Aber ja, das ist schon...
Verrückt.
Schon ziemlich coole Sachen.
Verrückt. Apropos HTML, HTML5, WebGL,
richtig,
auch coole Sachen.
Das kam letzte Woche raus. Und
neue Demos.
Und das hat mich echt begeistert. Also eigentlich ist das ähnlich wie zur letzten Google I.O. gab es auch so dieses Video mit dem Mensch, der durch die Stadt rennt. Also ihr kennt die Band Arcade Fire?
Ja.
Und da gab es ein Video... Musikvideo von denen, was in HTML5 implementiert wurde, da konnte man dann in Google Street View seine Stadt eingeben, aus der man kommt oder für dies gerade oder irgendeine Stadt, in der Street View gibt, und dann ist halt dieser Läufer so in den Szenen, die da eingeblendet wurden, tatsächlich durch diese Stadt gelaufen, die man dann Street View gesucht hat. Was auch schon ziemlich cool war. Und sowas ähnliches gibt es jetzt, das nennt sich Roam, also ro.me. Und da habe ich mal die Tech-Specs hier verlinkt. Und das Lied heißt Three Dreams of Black. Und das ist tatsächlich auch so. Also das ist so ein Musikvideo, das fängt an mit einem normalen Video, was in HTML5 reingestreamt wird, geht dann über in so ein WebGL-Video, was interaktiv ist, wo man tatsächlich auch mit interagieren kann. Man kann dann teilweise steuern, wo die Figur hinläuft. Man kann, wenn man irgendwelche Dinger, Grafiken anklickt, dann verändern die sich. Man kann die Blickwinkel ändern und das Ganze wird halt im Browser, in OpenGL im Browser, also in WebGL, gerendert. Und das sieht einfach echt beeindruckend aus. Und also die haben jetzt halt tatsächlich auch mal ein bisschen gezeigt, was die da so machen. Die haben da irgendwie dann noch ihre ganzen Shader-Modelle, die sie verwendet haben, mit verlinkt. Die benutzen dann WebM-Videos. Die benutzen eine ziemlich coole Bibliothek für JavaScript, nämlich 3.js. Das ist so eine, wie nennt man das? Eigentlich ist das eine Game Engine in JavaScript, also eine 3D-Game Engine in JavaScript. Dann benutzen sie für Debugging, haben sie einen WebGL-Inspektor benutzt, dann Processing.js, also Processing kennt man wahrscheinlich, das ist so eine vereinfachte Programmiersprache, möchte ich es jetzt nennen, mit der man grafische Effekte oder Visualisierung und so weiter programmieren kann, und das Ganze haben sie halt unter den Chrome Experiments veröffentlicht. Und das ist schon tatsächlich echt auch beeindruckend. Genau. Also es ist immer wieder krass zu sehen,
wohin die Reise so geht.
Ja, und was vor allem in was von der Geschwindigkeit. Also das Web geht ganz schön
ab
in letzter Zeit so. Ja.
Also können wir uns noch auf einiges gefasst machen.
Ja, wenn ich überlege, vor ein paar Monaten habe ich mich noch über einen Canvas Rider gefreut, dass ich da jetzt irgendwie lustige 2D-Spiele im Canvas spielen kann, und heute freut man sich über interaktive Musikvideos in 3D, die mit Videos gemischt werden und so Geschichten. Also ja, das ist schon...
Na, die Browser sind da auch schon...
Und über Betriebssysteme, die im Browser blicken.
Ja, dazwischen war noch ganz kurz, wie hieß es, Tower Defense.
Ja, ganz kurz. Genau, so ein Spielchen. Ja.
Aber Tower Defense ist auch cool.
Brauchen wir auf jeden Fall auch. Eigentlich bräuchten wir mal so einen Tam-Tam-Artikel der Woche-Jingle irgendwie.
Hast du doch gut gemacht gerade.
Ja, aber das
so, was ist
ja
denn dein Artikel?
Dann jede Woche machen. Du weißt ja, ich habe immer keinen.
Dann solltest du einfach mal jetzt einen raussuchen.
Ich suche einen raus, okay, den DAPRA-Browser.
Okay, dann was? Das ist ein Artikel.
Hast du ihn überhaupt gelesen?
Ich habe ihn gelesen, ja. Also zu 30%.
Also das ist auch wieder interessant. Ingo empfiehlt immer Dinge, die er für die Vorlesung, genau, die wir vor dieser Sendung haben, lesen muss. Ja.
Ganz zufälligerweise. Aber ein Schelm wäre da das Falsche.
Ja, ja, also wenn sich da jemand wundert, dass es hier beim Ingo eigentlich nur um IT-Security-Themen geht oder allgemein um Security-Themen.
Das liegt immer an der Sendung davor.
Wir haben unsere Secure Systems-Vorlesung vor dieser Sendung, ja.
Genau, mit dem Herr Greher, den kennt er ja auch schon.
Den kennt er aus dem Binärgewitter-Podcast. Und genau.
Genau, und da ging es um einen Browser, der entwickelt worden ist, der sehr, sehr auf Sicherheit quasi getrimmt ist. Also DARPA sagt es ja auch schon, das Defense-Ministerium der USA, also da auch, wo mal so das Internet entstanden ist. Und die haben sich mal Browser angeguckt oder überhaupt erstmal Betriebssysteme und einen entwickelt, der ja so sicher wie möglich sein soll, und haben das dann mit Capabilities gemacht. Also wer unsere Binärgewitter-Sendung gehört hat, haben wir darüber geredet oder wollten wir? Wir wollten auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, wir haben es angeschnitten, aber ich glaube, Object Capabilities, das kann man mal googeln. Wenn euch das interessiert, dann könnten wir das auch in unserer zweiten Binärgewitter-Sendung zu IT-Security mal ansprechen.
Das werden wir, denke ich, mal
vertiefen. Ja. Aber ihr könnt auf jeden Fall euch schon mal dieses Paper durchlesen, weil ich fand es sehr gut geschrieben, auch leicht verständlich. Also da gerade am Anfang auch schön mit Beispielen erklärt, was ihre Ziele waren, was sie wie gemacht haben. Bei manchen Papern habe ich ja dann immer so Bauchschmerzen und man versteht irgendwie nur die Hälfte. Oder man muss sich irgendwie immer einen leo.org oder sowas daneben legen, weil man manche Begriffe nachschlagen muss. Das war jetzt
bei denen nicht der Fall. Also ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich nur die Papers so anstrengend fand, bei denen ganz viele Abkürzungen drankamen, die dann sich durch das komplette Paper gezogen hat und zum Schluss hat man irgendwie so einen...
Immer noch nicht gewusst, was die Abkürzung hieß.
Nee, man hat dann irgendwie sich so ein Abkürzungsverzeichnis nebendran legen müssen mit 20, 30 Abkürzungen, die dann tatsächlich dauernd vorgekommen sind. Das fand ich so ein bisschen anstrengend.
Das ist total gut. Im Gegensatz zu dem, wo ich letztes Mal war, im Telekommunikationswesen ist es tatsächlich so, dass es für alles Abkürzungen gibt. Ohne, dass sie jemals beschrieben wurden. Das ist einfach vorausgesetzt, dass jeder diese Abkürzungen kennt, die auch noch mehrfach belegt sind.
Ja, das ist immer das besonders Gute, ja.
Und es wird einfach vorausgesetzt, zum Beispiel in Präsentationen wird vorausgesetzt, jeder kennt diese Abkürzung, die fünf verschiedene Sachen halt das sein einfach, kann.
Das musst du aus dem Kontext dann raus wissen.
Ja klar, wenn man kann. In dem Kontext aber noch nie war, ist es halt ein bisschen schwierig. Ja, also es ist super, wenn man tatsächlich die Abkürzung noch weiß. Das hilft bei ganz vielen Sachen. Aber ja,
okay. War bloß ein Einwurf. Was habt ihr für Papers?
Freddy, mach du deinen.
Soll ich anfangen? Ja. Also ich habe ein Paper, das man am besten mal liest, wenn man sich für JavaScript interessiert. Und zwar geht es da um JavaScript Semicolon Insertion. Also JavaScript wissen vermutlich die meisten, die sich schon mal damit befasst haben. Da ist einem mehr oder weniger selbst überlassen, ob man Semicolons, also Strichpunkte am Ende von einem Statement jetzt benutzt oder nicht. Allgemein wurde bis vor kurzem immer behauptet, man sollte die alle immer benutzen, weil dann ist man auf der sicheren Seite, kann man auch heute noch machen. Also ich benutze es tatsächlich auch, allein weil mein Tool, was ich benutze, um meinen Code gegen bestimmte Patterns zu checken, sonst motzt.
Oh. Und auch ein Grund.
Auch ein Grund. Aber man muss das tatsächlich nicht machen, und wenn man wissen will, wie dieses automatische Einfügen von Semicolons, also was dann halt im Endeffekt die Runtime macht, ist, sie wendet Regeln an, um dann, wenn da kein Semikolon ist, ein Semikolon quasi einzusetzen, bevor der Code richtig evaluiert wird. Und nach welchen Regeln das passiert und an welchen Stellen man vielleicht doch Strichpunkte braucht, das wird in diesem Artikel erklärt. Und also ich finde, wenn ein JavaScript interessiert und wenn man mal wissen will, wieso die Programmiersprache funktioniert und wie man auch mal ohne Strichpunkte programmieren kann, und zwar...
Wenn man einfach mal die Sprache verstehen will, dann richtig. Ist es, denke ich, der Richtige. Richtig.
Also da wird tatsächlich auch auf der Grammatikebene erklärt und es werden feste Regeln aufgestellt, wie es denn, also wie denn praktisch das Semikolons eingefügt werden.
Genau.
Und ich denke, also wenn ein JavaScript interessiert und wenn man da ein bisschen mehr drüber wissen will und selbst wenn man weiterhin Semikolons benutzt, finde ich den Artikel trotzdem empfehlenswert, weil es einfach einen großen Einblick in die Sprache gibt.
Ja.
Jo.
Felix.
Mein Artikel der Woche ist tatsächlich weniger technisch. Dieses Mal, der Artikel nennt sich The Cult of Done. Es geht dabei
Oh ja, dem Kult hänge ich auch an.
es geht dabei, also ich habe es vor diese Woche gelesen.
Nein.
Und dann habe ich gedacht, oh shit, das ist genau das, was ich die ganze Zeit im Check gemacht habe.
Also 1:1. Die Sache ist tatsächlich...
der ist alt.
Ja, der ist ziemlich alt. Der kommt
2009.
Der ist von 2009 und der kommt von einem ziemlich...
Boah, ist ja schon uralt.
Ja. Aber es heißt ja nicht, dass die Artikel neu sein müssen.
Ja, und der ist zum einen ziemlich gut und zum anderen kommt der von einem Bekannten, den man vielleicht schon mal irgendwo auf dem Kongress getroffen oder gesehen hat oder sonst irgendwas von dem gehört hat, und zwar von Bray Pettis. Den kennt man vielleicht, also der ist unter anderem einer der Gründer von MakerBot Industries,
ja,
oder einer der Mitbegründer von NYC Resistor, dem Hackerspace in New York, und ist auch so relativ bekannter in der Maker-Szene und so, also so alles, was mit irgendwie Basteln und Hackerspaces und so Geschichten zu tun hat.
Genau.
Da erzählt er gern von und hält auch, glaube ich, quasi jedes Jahr auf dem Kongress einen Vortrag. Oder hat er letztes Jahr einen
gehalten? Ich war letztes Jahr, war er nicht da, keine Ahnung.
Also im Jahr davor hat er auf jeden Fall einen gehalten, den habe ich gesehen, da hat er irgendwie erzählt, dass Dan Kaminsky Chicken aus Chicken drucken wollte, mit einem Maker-Bot.
Ja, hört sich nach dem Plan an. Genau, ja, genau, genau, in dem Artikel oder in der Zusammenschrift geht es um 13 Punkte, die sich zusammen The Cult of Dan Manifesto nennen. Ich denke, die kann jeder selber lesen. Als ich sie gelesen habe, habe ich gedacht, oh shit, da hat irgendwie jemand das aufgeschrieben, wie ich irgendwie Sachen mache. Dazu gibt es dann noch zwei tolle Poster, die jetzt auch schon im Shack hängen, die gemacht wurden aus diesen 13 Punkten. Und genau, also einfach mal durchlesen, es geht, sind, keine Ahnung, 5 Minuten. Lohnt sich auf jeden Fall mal. Auch selbst wenn man nicht so denkt, dass man einfach mal einen anderen Standpunkt sieht, wie Leute arbeiten.
Ja, also ich glaube, das trifft auch viele Dinge, die wir hier so im Scheck-Umfeld tun, zu. Ob man das jetzt für seinen professionellen Alltag einsetzen will, ist die andere Sache, aber es ist auf jeden Fall, wenn man so Hobbyprojekte macht, tatsächlich cool, mal so vorzugehen, einfach so. Wenn ich mir vorstellen kann, wie ich es implementieren würde, ist quasi fertig, also kann ich auch gleich anfangen und muss nicht noch kurz drüber nachdenken.
Oder Love at Perfection, it's boring and keeps you from being done.
Ja, genau. Ja. Also einfach mal machen und schön machen können das dann immer noch später.
Oder halt nicht und einfach andere coole Sachen machen.
Ja, ich mein,
wenn man so kleine Sachen für sich selber macht, dann geht es ja meistens nicht darum, dass es irgendwie danach perfekt benutzbar ist, sondern darum, dass man halt was gemacht hat.
Ich meine, tatsächlich ist auch so, wenn ich alles, was ich tun wollte, perfekt machen würde, dann würde ich wahrscheinlich nichts machen.
Ja.
Weil, also wir könnten diesen Podcast jetzt nicht hier machen, ohne uns mal zu versprechen und irgendwie mal Käse zu labern und Projekte, die wir sonst implementieren, wahrscheinlich auch nicht.
Ja, oder wir hätten garantiert auch keine Themen, weil keiner die Zeit hat, jedes Thema 100% perfekt durchzulesen sich damit zu beschäftigen.
Damit trifft das Manifesto oft dann quasi auch auf diesen Podcast zu.
Ja.
Ja, yeah. Voll gut.
Genau. Ich habe den tatsächlich auf Hacker News gelesen, den kennt man vielleicht. Da fanden die es aber nicht so cool, kann ich ja gar nicht verstehen.
Ja.
Ja,
Hacker News, news.dubaicombinator.com kann man an der Stelle auch mal so empfehlen. Das ist eine Quelle für jede Menge interessanter Dinge.
Ja. So speziell geht es da um Startup, technischen Kram.
Ja, es geht eigentlich so um Hacker-Themen, um Startups, um wissenschaftliche Dinge. Also da werden diverse Sachen verlinkt. Das ist mehr so ein Aggregator, wo Leute einfach Artikel, die sie interessant finden, einschicken und die können dann hochgevotet werden.
Kombinator.
Ja.
Genau. Ja, es geht viel um Startup, weil es ja auch, auch aus der Richtung kommt. Ja. Ich weiß nicht genau. Kannst du da was sagen?
Ich kann sagen, um was es da geht.
Dann sag's kurz.
Es gibt den, oh Gott, wie heißt er denn?
Den einen. Und was macht der?
Ich versuche gerade mal rauszufinden.
Ist ja egal, wie der heißt.
Nein, ich möchte jetzt den Namen wissen.
Na gut.
Und erzähl mal kurz weiter.
Ich weiß ja nicht, was du sagen wolltest. Das hilft halt nicht. Ist doch
okay.
Der Name. Okay, so viel zum Thema Perfektion.
Ja, jedenfalls.
Hatten wir doch gerade. Genau. Ich hab's, also zum einen, das Y Combinator ist ein Unternehmen, was von Paul Graham gegründet wurde. Der hat unter anderem auch das wunderbare Buch Hackers and Painters geschrieben, was ich hier an dieser Stelle nochmal, ich hab's schon mal gepickt, ich möchte es nochmal empfehlen, das lohnt sich, ja.
Ich hab's tatsächlich angelesen und ich fand's okay.
Echt? Ja, also ich habe es tatsächlich durchgelesen und ich fand vieles, was da drin steht, tatsächlich gut. Jedenfalls hat er damals eine der ersten tatsächlich viel benutzten Web-Applikationen gebaut, die hieß ViaWeb. Das war so ein...
So wie Zombo.com ungefähr.
Nee.
Zombo.com.
Zombo.com. You can do everything of
Zombo.com. Das wir auch mal verlinken.
Das ist
so schlecht.
Ja, haben wir, jedenfalls mal heute einfach.
ViaWeb, genau. Der hat ViaWeb damals gegründet, was so ein relativ einfach benutzbares Shop-System war, mit dem er sich so seinen eigenen Online-Shop quasi zusammenklicken konnte und dafür haben die das gehostet und so. Die wurden dann von Yahoo gekauft und daraus wurde dann irgendwie Yahoo Stores oder so. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei Yahoo hieß. Auf jeden Fall hat er da jede Menge Geld für bekommen und hat dann irgendwie Y Combinator gegründet, was so ein Venture-Kapitalunternehmen mehr oder weniger ist, was halt auch so Startups fördert. Und man kann sich bei denen so einmal im Quartal bewerben. Man bekommt da nicht besonders viel Geld, aber man bekommt halt viel so
Support einfach.
Support in Form von Kontakten, was bei ja so bei Startups relativ wichtig ist. Also man bekommt dann halt auch Leute vermittelt, die sich mit Themen auskennen, die vielleicht dann tatsächlich Leute kennen, die irgendwie so Angel Investment oder sonst irgendwas machen.
Business Angels.
Genau, genau.
Die dann so ein bisschen Geld geben und Know-how.
Genau, und das macht er halt im Endeffekt. Ist auch so ein Bekannter aus der Lisp-Szene, der da halt irgendwie auch so sein erstes Startup in Lisp implementiert hat. Der schreibt auch schöne Essays, die man auf seine Webseite runterladen kann, und der hat halt auch das Buch geschrieben. Und dieses Hacker News ist praktisch so der News-Channel von Y Combinator, wo halt dann Leute in einem relativ einfachen System News einschicken können. Also das ist ganz einfach so eine Beschreibung, einen Link, und dann können die Leute hochvoten, wenn sie es gut finden. Und das war's.
Genau.
Okay.
Genau.
Also auch mal bei Y Combinator das vorbeigucken.
Bei Hacker News.
Hacker News.
Also findet man sogar unter Google,
wenn man Hacker News. Wenn man nach Hacker News googelt oder so, dann ja. Und was Felix vorhin gemeint hat mit dem Combinator, ein Y Combinator ist tatsächlich ein Konstrukt aus der funktionalen Programmierung. Da kann man auch mal nachgucken. Das ist, damit kann man Rekursion implementieren, wenn man nur Funktionen hat, also wenn man nur Lambda-Kalkül hat.
Ja. Und werdet alle Anhänger des Cult of Done natürlich.
Nein, nicht zwangsläufig. Also.
Also nur wenn das gut findet.
Wenn ihr es lest und denkt, das bin ich.
Nichts für mich. Ja, tatsächlich ist es interessant, es funktioniert tatsächlich nur für einen, wenn man es eh schon macht.
Ja.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt für heute Abend. Und zwar die Picks der Woche. Wer will anfangen?
Oh shit, Picks.
Du hast, glaube ich, angefangen.
Was waren meine Picks?
Du hast einen drauf jeden Fall eingeschrieben. Dann fange ich mal an. Ich glaube, gestern oder vorgestern entdeckt, dass es Nerd-Tests gibt. Den ersten gab es irgendwie schon vor einigen Jahren oder einiger Zeit auf jeden Fall. Und jetzt ist da irgendwie Version 2.0 rausgekommen und den kann man mal machen.
Ist immer noch furchtbar hässlich.
Ja, die Seite ist echt grottig.
Das macht es besser automatisch. Das macht es gleich wieder hip.
Es sieht voll nach 1999 aus, so ein bisschen.
Ja, so.
Jetzt fragen wir mal archive.org, was die dazu sagen.
Also es ist schon ziemlich nah da dran, ja. Die haben auf jeden Fall einige komische Fun-Tests da drauf, aber ich meine jetzt erstmal den Nerd-Test 2.0. Also es gibt auch The Nerd-Test und jetzt halt neu Version 2.0. Und den kann man mal machen, muss man halt so ein paar Fragen beantworten. So, was weiß ich, wer war der Lehrer von Platon oder sowas? Unter anderem aber auch ein paar wirklich strange Sachen. Was weiß ich, how is your romantic life? Liest du gerade ein Buch, was über 300 Seiten lang ist? Wer war der Creator von Battlestar Galactica und so weiter und so fort? Ja. Welche Programmiersprachen kannst du?
Also ich habe gerade mal geschaut, das Internet, also die archive.org sagt, 2005 der erste Eintrag, sieht es immer noch so aus? Sieht immer noch so aus, und da haben sie war auch tatsächlich noch in, dass man mehrere URLs hat, also zum Beispiel nerdtest.com, geektest.com, nerdtester.com und so, wo man noch gefunden werden wollte, indem man einfach mehr URLs hat.
Mehr ist gut.
ja.
Und wenn man das alles gemacht hat, kriegt man da so eine Auswertung, wie awkward man ist, also wie seltsam man ist, wie gut man in Mathematik.
Ich hab's heute irgendwie mit dem Ingo zusammen gemacht.
Den Alten haben wir aber
gemacht. Und haben
den
verloren? Ersten,
den Alten, wir waren irgendwie Dog-Gott oder so.
Genau, also das
war
die höchste,
oder was Schlechtes?
Das war die höchste Auszeichnung, die man kriegen konnte.
Ja, aber das war ja auch vor 5 Jahren.
Ja, und die Frage ist jetzt tatsächlich, ist das jetzt was Gutes oder nicht? Also.
Ja, also die Kommentare auf Facebook sind geteilt. Also manche beglückwünschen einen dazu und andere finden das ziemlich seltsam. Wir waren All the Hail all hail the monstrous nerd. You are by far the supreme nerd god.
Aber dazu müssen wir auch sagen, das war die kombinierte Nerdness von uns beiden.
Und es war zweimal gegoogelt.
Ich habe Wikipedia.
Oder Wikipedia. Ja, oder ja, Wikipedia.
Aber hier gibt es auch so Fragen, ob man größer ein Mbit Internet hat, und dann hat man ja schon gewonnen. Zu der
ja,
Zeit.
Ja, genau. Also war so, ja. Genau, so ein paar Fragen, wo du gedacht hast, ja, wobei ist Bill Gates your hero?
Wobei 2005, da gab es schon ein schnelleres Internet, tatsächlich.
Ja, also das hier... Das
ja, also jedenfalls gibt es da jetzt den Test 2.0, solltet ihr mal machen. Der zweite ist halt ein bisschen differenzierter als der erste. Wird auch gefragt, ob du den Lichtschwert hast und welcher der beste Superhero ist, Superheld und so weiter, was du für DVD-Sammlungen hast. Also ein paar ganz coole Sachen, ein paar ganz komische Sachen, wo du denkst, what the hell, was willst du mir eigentlich damit sagen? Und dann klickst du irgendwas Komisches an und irgendwie kriegst du dann am Ende gesagt, du bist entweder der Nerdgott, du bist der, keine Ahnung, Donkey.
Also, also wenn dann irgendwie Dorky oder so.
Donkey.
Donkey.
Egal, irgendwas. Also du bist ja auf jeden Fall komisch. Du bist ein komischer Nerdgott.
Ja.
Ist das was Gutes oder was Schlechtes?
Ja, genau, das weiß ich wie gesagt, auch nicht. Da aber ich vermute, wenn ihr den Test macht, werdet ihr auch sein, ihr seid der Nerdgott und ihr seid ein komischer Nerdgott.
Und ihr habt gewonnen im Internet.
Ja. Also die Sachen bei mir waren irgendwie Mathe irgendwas 99, Science Fiction, Comic 98, Awkwardness irgendwo bei 80 und
ich glaub, ich hab da noch
heißt, History war eher bei 70 nur.
Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen bei Carl Sagan und Isaac Newton nachgeholfen.
Ja, okay, ich habe
das war der alte, ja.
Okay, genau, das andere war der erste, der 2.0-Test, den habe ich gestern schon gemacht. Und fand das ganz witzig und deswegen haben wir heute mal den ersten noch gemacht. Okay, das war mein Pick.
Soll ich?
Also, wir machen, ja.
Bei mir, meins ist ganz kurz, weil da geht es um Videos. Ich empfehle hier noSQLtapes.com. Was, wie der Name schon sagt, einfach einen Haufen Video-Interviews mit Leuten zeigt, die im NoSQL-Bereich was geleistet haben oder was zu sagen haben. Also da geht es allgemein, ich glaube, ich habe jetzt schon hier drei Interviews gelesen, wo es nur quasi um NoSQL geht. Dann gibt es aber auch noch Interviews mit Leuten von Neo4j, mit RethinkDB, mit Membase, mit CouchDB, also mit den Leuten, die dann diese Projekte gegründet haben. Auch MongoDB ist dabei, HBase, Dynamo und so weiter. Und da werden halt im Endeffekt die Leute interviewt, die da entweder Papers geschrieben haben, sich auf dem Thema auskennen oder da tatsächlich auch eine Software implementiert haben oder halt von einer Firma kommen, die da so Software baut.
Genau, da kann man auch nochmal unsere erste Binärgewitter-Sendung zu dem Thema hören. Und wir haben ja mal den...
Oder man kann Mark seine Thesis lesen.
Mark seine Thesis, die kann man auf jeden Fall auch lesen. Oder den GraphDB-Menschen, den ich mal interviewt habe, auch zu dem Thema, auch eine Graph-Datenbank halt.
Richtig.
Okay. Ich habe hier gerade gesehen, introducing the Chromebook, und dann der erste Slide ist, you can do everything on the web.
Das hat sich ein bisschen nach Zombocom.
Ja,
Zombocom. Ja, Felix, aber was
nein,
hast
mein,
du
mein Pick ist tatsächlich Tink. Tink ist eine Implementierung eines virtuellen privaten Netzwerks, eines VPN. Das basiert darauf, dass man Peer-to-Peer VPN aufbaut. Dieses
Peer-to-Peer-VPN.
Genau, und du hast ein Netzwerk, was sich ein Vertrauensnetzwerk, was sich darauf ausbaut, dass du Public Keys austauschst, die zu deiner Maschine connecten dürfen über dieses VPN. Natürlich dürfen sie nicht auf deinen Computer rauf, aber sie können dich als Knoten anwählen sozusagen und dich connecten.
Also der Ingo, der hat sich ja heute in der Vorlesung gewundert, wo denn diese lustigen Graphen herkommen.
Genau.
Das war dass unser Mesh-VPN, was mittlerweile schon aus tatsächlich vielen Knoten besteht. Also
ja, ganz viel ist Krebs.
Wo wähle ich mich da ein dann eigentlich?
Bei einem Peer, den du kennst. Genau. Also wir haben also da tatsächlich
mindestens eine IP muss so, oder eine Domain.
Eine Domain, ja.
Eine Domain.
Genau, also man hat halt sonst immer bei Peer-to-Peer-Systemen das Bootstrapping-Problem. Hier ist halt so, du musst deinen nächsten Hop quasi kennen und der Rest dieses Mesh-VPNs erübrigt sich dann dadurch, dass die sich alle halt untereinander über ein oder mehrere Knoten kennen und da tatsächlich auch ihre
und diesen
ihre
wo ist dann mein Ausgangs also wo gehe ich dann ins Internet?
Du gehst damit nicht ins Internet, sondern du hast quasi dein eigenes Netz,
dein eigenes Darknet.
Das ist quasi,
ach so, ich kann dann also so Spiele zusammen miteinander spielen
zum Beispiel. Okay. Oder du kannst zum Beispiel
oder
wenn du
austauschen
wenn du irgendwelche Kisten hinter Nothing hast, dann hast du da die Möglichkeit, die Kiste zu erreichen. Zum Beispiel stehen hier 3 oder 4 Kisten.
Ja, genau, also wir haben zum Beispiel hier unsere lustigen Kisten, also unter anderem der Urkrebs.
Server.
Ich würde den jetzt nicht als Server bezeichnen, weil wenn ich...
Es läuft zumindest irgendein Dienst drauf, den du erreichen willst.
Es läuft Linux drauf und es laufen auch unter anderem so Geschichten drauf wie USB-Raketenwerfer mit einer Webcam obendrauf. Die kann man auch dann über diese wichtigen Sachen kann man dann auch über das VPN dann erreichen, ja.
Genau, also genau dafür ist es halt super, um sein eigenes kleines Darknet im Internet zu bauen. Was natürlich das Besondere ist, wieder, dass es alles komplett verschlüsselt. Das heißt, wenn man da zum Beispiel ein IRC drin hat, dann muss man da keine Angst haben, dass der Traffic, den man zum IRC schickt, dass der unverschlüsselt über die Leitung geht.
Genau, also wir haben da jetzt halt auch noch einen eigenen IRC-Server am Laufen und sind jetzt auch gerade dabei, so Geschichten wie Namensauflösung zu automatisieren und so.
Genau, also das ist tatsächlich relativ rudimentär. Ja. Man muss viel noch selber machen, besonders so das Einrichten und das Verteilen von den Public Keys. Also das Bootstrapping ist nicht einfach. Es funktioniert...
Das funktioniert bei uns momentan über IRC.
Ja, über IRC. Ja.
Also wir haben da tatsächlich Skripte, die generieren dir dann Public Key und pasten den in einen gewissen IRC-Channel, wo er von anderen wiederum aufgenommen wird.
Ja, und die Datei zum Ausführen, die wird in einem Bash-Skript zusammengeschrieben.
Ja.
Also das ist tatsächlich relativ gruseliger Scheiß, der da implementiert ist.
Ja, aber das ist halt auch nur Spaß, Spaßinfrastruktur, die wir da gerade betreiben. Und da läuft halt irgendwie einen Haufen Zeug, was wir so mal aus Spaß implementieren wollten und irgendwie halt erreichbar machen wollten. Und wir haben halt nicht mehr so das Problem, wir müssen jetzt zentrale Server mit Zugangslisten und allem sonst was ausstatten, sondern wir haben halt einfach auf allen Maschinen, die wir irgendwie erreichbar haben wollen, ein Tink laufen. Also das läuft jetzt irgendwie auf dem Mac und auf den anderen Kisten, auf den ganzen Linux-Sachen. Wir haben da jetzt diverse Debians und Ubuntu.
Ubuntu haben wir, glaube ich. Vielleicht. Vielleicht.
Ja, aber auf der VM läuft auf jeden Fall ein Debian.
Der läuft ein Debian, ja.
Debian, Arch Linux haben wir am Laufen auf unseren Kisten und ja.
Genau, was jetzt noch als nächstes kommt, ist das Beagleboard. Ich habe mir eins angeschafft und das bekommt dann auch noch einen Tink und ist dann im Netzwerk.
Genau, willst du mal kurz erklären, was das Beagleboard ist?
Ah, genau, das Beagleboard ist eine Developer-Plattform, ein Evaluation-Board, wenn man es so will, für eine ARM-Architektur, speziell fürs OMAP3 von Texas Instruments. Das ist so, also kann man sich so vorstellen wie ein Telefon, nur dass es halt ganz viele Anschlüsse hat und dass man... Es
ist halt so ein bisschen nackt auch.
Genau, genau, also es ist nackt, es hat...
ich hab's hier mal verlinkt.
Genau,
super. Wir hatten dazu auch mal ein Interview vom Linux-Tag 2010.
Genau, also und das ist halt schon nett, weil es besonders interessant ist, ist halt, dass es 2 Watt verbraucht, das heißt, man kann das am USB-Port laufen lassen, ohne extra noch Strom anzuschließen. Das Ding hat 4x USB, um da diversen Kram anzubauen. Es hat ein Ethernet, es hat eine serielle Schnittstelle und ein HDMI. Und halt ist das relativ gut ausgestattet.
Da war auf dem Linux-Tag auch eine tolle Installation. Ich habe mit den Jungs leider nicht geredet, aber die hatten irgendwie so 6, 7, 8 Beagleboards zusammengeschalten und damit dann irgendwie eine Riesenleinwand angesteuert.
Also da ist tatsächlich auch ein relativ kräftiger Grafikchip drin, der, glaube ich, auch HD, also 27p oder glaube ich sogar Full HD dekodieren kann.
Ja.
Das ist echt alles nett. Was ich auch super cool finde, ist, dass die Part-Time-Scientists, also mit denen hast du das Interview gemacht? Oder?
Nee, das hat Thomas gemacht
aber, damals. Bei Radio Tux gab es auf jeden Fall auch mal ein Interview mit den Part-Time-Scientists. Die sind auch immer so, die letzten paar Jahre waren die auch auf dem Kongress.
Genau, die wollen zum Mond auch.
Genau, die wollen Google praktisch X-Prize. Den Google Lunar X-Prize gewinnen und die setzen auch für ihren geplanten Mondrover Beaglebot ein. Mhm. Was die da mit auf den Mond schicken wollen.
Ja. Oder zwei, wegen der Strahlung.
Ja, die wollen da zwei mit hochschicken, weil im Weltall hat man halt immer so ein bisschen das Problem mit Radioaktivität und irgendwie komischer Elektrostrahlung und Zeug.
Genau, dass da ab und zu mal ein Bit flippt.
Ja, richtig.
Und tatsächlich einfach
kann da halt einfach auch mal so ein bisschen so ein Zerfallsprozess den Prozessor kaputt machen und so. Genau. Das ist nicht ohne.
Ja. Und das Board kostet...
Deswegen würde man normalerweise extra Hardware dafür bauen, aber da bauen die einfach zwei ein.
Die Hardware ist tatsächlich relativ günstig für das, was man bekommt. Also man bekommt einen Gigahertz Prozessor mit 512 MB RAM. Also das ist das Beagleboard XM, was ich habe. Und das hat 100...
Die große neue Variante,
genau, das, muss man das dazu hat, sagen. Das hat 140 Euro gekostet, 139 Dollar, glaube ich, in den USA. Und dann halt kommt noch Tax und Kram drauf. Und dann war ich auf 140 Euro ungefähr. Das ist aber tatsächlich noch in Ordnung dafür, dass es tatsächlich das ist, was man sonst so als Serverboard gekauft hat. Für zum Beispiel so ein Atom.
Mhm, genau. Und es verbraucht halt deutlich weniger Strom als ein Intel-Atom.
Also 2 Watt ist halt schon echt wenig. Das ist
nix. Also was es da halt auch noch gibt, was momentan anscheinend ein bisschen schwer lieferbar ist, wäre das Panda-Board. Das hat halt schon so ein ARM Cortex A9 mit drin, mit Dual-Core und glaube auch 2x1 GHz oder 2x über 1 GHz.
2x1 GHz.
Also hat auch schon ordentlich Dampf.
Und 1 GB RAM sogar.
Also und tatsächlich auch 1 GB RAM. Ist allerdings so noch so eine Runde teurer, kostet glaube ich um die 180, 190 Dollar. Mhm. Und ist momentan so ein bisschen, also Felix hat eins bestellt und hat keins bekommen. Ja. Also ist irgendwie nicht so ganz toll.
Ja, ich habe das in den USA auch bestellt und die haben halt, die das ist dann irgendwann gecancelt worden, weil es zu lange gedauert hat. Okay. In Deutschland ist es auch ein bisschen schwierig, das zu bekommen. Es gibt so ein paar Anbieter, aber es ist echt schwierig.
Ja.
Genau.
Okay. Dann, wir hatten ja auch vor einiger Zeit schon mal drüber geredet, also wenn ihr unsere alten Sendungen alle kennt, dann... Ja,
wir wiederholen uns dauernd.
Ja, genau, wiederholen uns einfach. Deswegen würde ich jetzt sagen, Schluss für heute ist auch schon ziemlich spät. Jo. Die Luft hier drin ist schlimm und muss hier unbedingt mal durchlüften.
Ja.
Ich würde sagen, bis nächste Woche. Da sind wir wieder für euch da. Vielleicht wieder aus dem Check, müssen wir mal sehen.
Mal schauen, ja.
Bis nächste Woche. Wünschen euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Genau.
Also.
Und bis die Tage.
Bis die Tage. Jo.
Ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von
Fairtrade Software.